Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerschaft. Wir sind's wieder, der verrückte Etten und meine Wenigkeit.
Oskar!
Etten, mein Lieber, wie geht's dir heute?
Gut geht's mir. Ja? Danke der Nachfrage, ja. Wie immer.
Wie immer?
Ja.
Gut.
Also der Nachfrage.
Ach so.
Du fragst ja immer nach, wie es mir geht. Du bist so interessiert an mir.
Das ist wichtig. Das ist wichtig für die heutige Episode, dass es dir gut geht.
Ja, nee, mir geht's wirklich gut.
Okay.
Und ich freue mich, dass wir wieder hier beieinander sind und eine weitere Episode aufnehmen dürfen.
Ja, absolut. Das geht ja jetzt wirklich wie das Brezelbacken bei uns, oder?
Ja, gerade in der Weihnachtszeit, ne? Vorweihnachtszeit. Ja. Wie Lebkuchen backen.
Oder auch, wir sind ja in dieser Zeitblase. Jetzt ist ja eigentlich schon wieder die Nachweihnachtszeit, oder?
Aber wir haben ja immer Reste vom Weihnachts, wie sagt man?
Schmaus.
Ja. Und demzufolge gibt es en masse noch Lebkuchen und Salzstangen und Chips und whatever noch.
Und nach Weihnachten ist auch immer Vorweihnachten.
Ist außerdem eine Menge, die man abtrainieren musste.
Wir haben dich doch gar nicht anmoderiert.
Dann machen wir das doch jetzt mal einfach.
Ja, okay.
Also wir haben heute natürlich, wie ihr gehört habt, eine männliche Stimme zu Gast. Und die es noch nicht gelesen haben, wir haben heute jemanden zu Gast, den ihr alle kennt, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Auch für mich wirklich ein Held meiner Kindheit. Denn ihr kennt ihn zum Beispiel als Otto aus Benjamin Blümchen. Ihr kennt ihn, ach Gott, aus so vielen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um jetzt nur mal ein paar Sachen zu nennen. Das Marvel-Universum, dass du Jarvis bist, und auch Vision, das brauchen wir nur so am Rande, glaube ich, zu erwähnen. An so Klassiker wie Jerry Maguire, Spiel des Lebens, an Sachen wie Shakespeare in Love, an Duell, Enemy at the Gates, etc., etc. Die Liste ist so lang, dass du Ethan Hawke sprichst und so viele weitere. Ey, ich sag's jetzt einfach mal ganz knallhart und vorweg. Herzlich willkommen, Frank Schaaf!
Danke, danke, danke. Also wenn wir eine Bildausgabe hätten, dann würdet ihr sehen, dass ich ein bisschen rot geworden bin.
Ach du! Das musst du überhaupt nicht, weil ich glaube, wir können so dankbar für deine grandiose Arbeit sein. Und du weißt, das Synchron ist ja bei uns immer nur der Aufhänger, aber Frank, du hast so wirklich in so vielen schönen Produktionen so großartige Arbeit geleistet, die mich in meiner Kindheit und auch meiner Jugend wirklich begleitet haben. Allein, wie gesagt, das erstgenannte Otto war halt, weißt du, Benjamin Blümchen, Mann.
Ja.
Das hat der Kluckert übernommen, der Jürgen Kluckert. Und damals
Edgar Ott.
War es ja noch Edgar Ott.
Genau.
Das haben, glaube ich, viele auch gar nicht so wahrgenommen, dass das früher jemand anders war.
Ja.
Also als Kind habe ich das nicht wahrgenommen.
Auch und auch Otto war ja die allerersten Folgen nochmal jemand anderes.
Stimmt.
Ja, stimmt. Alexander Rosenberg nämlich.
Stimmt. Und du warst ab Folge, ich glaube, 6 oder sowas, ne? Ziemlich früh warst du doch dann.
Ich glaube, erst ab der 30.
Also Wikipedia sagt Folge 6
dann
bis
33. Dann hat Wikipedia bestimmt recht. Ach so, bis 33 dann. Okay, siehst du, dann habe ich das durcheinander gebracht. Okay. Ist ja auch schon ein bisschen.
Ja, ja, stimmt. 2-3 Jahre.
Stimmt. Folge 6. Ja, ja, stimmt. Das war ganz zu Anfang. Ist richtig.
Genau. Abgefahren.
Ja.
Ich habe vieles nicht genannt, aber habe ich irgendwas nicht genannt, wo du sagst, naja, der Schauspieler oder das Projekt ist schon so eine Sache, die ich mir gerne aufs T-Shirt drucken würde?
Naja, es gibt schon eine Sache, um die sich ein Mysterium rankt. Boris Blocksberg.
Stimmt. Das wäre... Ich hab's mir sogar noch so...
Das ist mir schon wichtig.
Das ist absolut, das ist nicht, also für nicht die, wirklich unwichtig.
Ja, für die Leute, die die Geschichte von Boris Blocksberg nicht kennen, die ist wirklich empörend auch. Und da gibt's auch... Viele Menschen befassen sich auch ernsthaft damit. Ich hatte letztens ohne Scheiß ein Team von RTL bei mir zu Hause. So geil. Boris Blocksberg, der kleine Bruder von Bibi Blocksberg, der langweilige kleine Bruder, weil der ja auch nicht hexen kann, also der konnte auch nichts. Und deshalb musste man den irgendwie loswerden. Und dann, weil der es auch so ein bisschen an den Lungen hatte, wurde der zur Großmutter in den Sommerferien an die Nordsee geschickt. Und nie wieder abgeholt. Nie wieder erwähnt.
Ist das gemein?
Ja, also ich meine, das wirft doch mal ein ganz anderes Licht auf die Blocksbergs. Ich finde, das ist wirklich white trash. Ja.
Ja.
Und ich finde es... Ist schlimm. Es wurde ja auch nicht mal irgendwie, ach, ich vermisse Boris. Nee, nichts. Zack, weg und
ausgestoßen.
Ja.
Da könnten wir eigentlich auch mal ein T-Shirt drucken für dich.
Ich warte ja immer noch darauf.
What happened to Boris Blocksberg?
Gibt's bestimmt schon. die Frage ist, es wäre geil, wenn der zurückkäme und böse wäre. Jetzt so nach vielen, vielen Jahren.
Ich bin's, Boris.
So, weißt du?
Ja.
Das wären dann die FSK 18 Folgen oder wenigstens 16 vielleicht, oder? So für die gestandenen Blocksberg-Hörer.
Ja, oder 16 fangen wir nicht an, das ist Quatsch.
Ja,
ja, gut, sonst kannst du es auch gleich lassen. Genau. Nee, und es gibt tatsächlich jemanden, der sich damit befasst. Der hat eine Website. Es ist auf Insta oder irgendwie auf jeden Fall befasst er sich intensiv
werden,
mit
ich,
diesem
alle,
Thema.
Alle unserer Hörerinnen und Hörer lachen. Einmal Google anschmeißen und direkt
ja, gucken. Was ist eigentlich aus Boris Blocksberg geworden? Ja, okay, also das war mir jetzt noch ein Bedürfnis.
Gut, okay. Er ist bei uns im Studio!
Ja!
Yay, Boris!
Oh Mann, geil. Und wie gesagt, also ich hab's, guck mal, hier steht's nämlich, Boris, aber es wäre halt, meine Frage darauf wäre später gekommen, aber gut, dass du es direkt vorweggenommen hast.
Ja, vor allem die Rolle an sich war ja nun auch wirklich nicht aufregend. Also ich weiß auch nicht, das waren noch bestimmt bloß ganz wenige Folgen. Es war nur die Art, wie er abgeschoben, abserviert, weggemobbt wurde, die macht's ja so brisant.
Du, aber ich hatte auch mal eine Figur, die wurde damit rausgeschrieben, dass die Frage, wo ist denn eigentlich, und dann war die Antwort vom Vater, oh, der ist noch auf Toilette. Und seitdem ist die Figur nie wieder aufgetaucht.
Seit Jahrzehnten? Ja. Na, das ist doch eine Leidensgeschichte. Freunde, wünscht euch das bloß nicht. Stell dir das mal vor.
Ja. Leidensgenosse.
Aber noch schlimmer. Also so an der Nordsee bei der Oma ist ja eine Sache, aber wirklich den Rest seines Lebens nicht mehr vom Scheißhaus runterzukommen, das ist bitter.
Vielleicht hat er sich runtergespült oder so. Man weiß es nicht so.
Blub, 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 blub. Kackt so eine unendliche Schnur.
Ja. Eine Spirale.
Oh. Ja.
Naja. Gut, schön.
Das sind Schicksale, Freunde, also da haben wir es hier schon besser.
Ja, ja, absolut. Ja. Frank, du bist im wunderschönen Jahr 1900, ich glaube es gar nicht, du bist so jung. Also eigentlich bist du ja... Eigentlich
habe ich verstanden, 1911.
Also du bist schon 1965 geboren. Ja.
Krass, ich kann es selber auch nicht glauben.
Das
glaube ich schon, aber wenn ich jetzt so die nächste Null sehe, auf die ich stark zusteuere... Ja. Das hat mit mir nichts zu tun.
Nee, das sehe ich auch nicht. Das ist ein Fehler in der Matrix.
Irgendwas ist da nicht okay, ja.
Gute Gene.
Ja, das ist wirklich verrückt.
Gute Gene und ich glaube, du bist halt auch immer jemand, der viel mit der Jugend zu tun hat und auch an der Jugend ein Stück weit oder nah an der Jugend dran ist. Zumindest hatte ich immer so das Gefühl, seitdem wir uns kennen, warst du immer jemand, der so offen zu den jungen Kollegen war.
Das stimmt, das auf jeden Fall. Aber nah an der Jugend ist man natürlich nicht mehr.
Nee, findest du nicht?
Nee. Also ich weiß noch, als ich 30 war, da habe ich gedacht, boah, was für ein geiles Alter. Das ist ein Brückenschlag so zwischen der Jugend und den richtigen Erwachsenen, weißt du? Also meinetwegen für jemanden, der 18 ist, bist du noch kein komplett alter Sack, aber für jemanden, der 50 ist, der kann dich schon ernst nehmen als Gesprächspartner so. Und das fand ich immer toll. Ja, und heute bin ich halt für die 18-Jährigen alter Sack, aber stört mich auch nicht. Ist ja der Lauf der Dinge, also finde ich völlig normal, weißt du? So, also da ändern sich so ein bisschen auch die Ansprüche und auch das Selbstbild letztendlich. Also so, na klar, ich freue mich immer noch mit den jungen Menschen auch zu sprechen, aber ich muss da nicht mehr dazugehören. Tue ich ja auch nicht mehr, ist ja auch völlig in Ordnung. Also mich trennen ja sehr, sehr viele Erfahrungen und eine komplett andere Lebenswelt von Leuten, die 20 sind, also... Und das ist gut so.
Und der klagt hier mit seinen jungen 30er Jahren.
Ah, du bist süß.
Ja, hör zu, ne?
Du bist süß. Nächstes Jahr habe ich auch die 4 vorne.
Ach, um Gottes Willen, wenn ich gewusst hätte, dass du so alt bist, wäre ich gar nicht. Na gut, dass wir den jetzt noch machen, den Podcast. Ja, man weiß ja nie.
Ein Glück. Ein Glück.
Seniorentalk hier.
Ja.
Aber so, weg von dem Seniorentalk.
Ja, lass mal über Krankheit reden, endlich.
Geil. Genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Nein, du bist in West-Berlin geboren.
Jawohl.
Es steht hier auch so schön drin, nochmal extra West-Berlin.
Wo steht das?
Das steht auch bei Wikipedia
Ach,
drin.
Komm, hör doch auf.
Ohne Quatsch. Das ist ja aber lustig. Ich habe festgestellt, dass viele, wir hatten das Thema nämlich auch schon mal mit Dennis Schmidt-Voss, dass halt dieses West-Berlin so eine besondere Zeit war und so eine Enklave,
ja,
dass es gar nicht mal gemeint ist von wegen, im Gegensatz zu Ost-Berlin waren wir halt besser, aber wir waren West-Berlin, sondern einfach nur, nein, es war diese besondere Zeit mit einer Art Stadt, so wie das Land oder mein Geburtsland, die DDR, nicht mehr gibt, gibt es halt auch diesen Ort nicht mehr.
Und es lässt ja auch Rückschlüsse auf die Biografie zu. Also es erscheint erstmal kleinlich, aber es ist ja gar nicht so blöd. Im Prinzip. Also es sagt ja schon mal was aus.
Erzähl mal, wo bist du denn geboren genau? In welchem Bezirk?
In Wilmersdorf, im Gertrauden-Krankenhaus bei den Nonnen.
bei den Nonnen.
Bei den Nonnen. Das ist ein katholisches Krankenhaus.
Das heißt, du bist katholisch erzogen?
Ach, hör doch auf. Ich bin überhaupt nicht erzogen, so geht's schon mal los. Aber ja, katholisch schon mal gar nicht.
Okay.
Nee, weiß nicht, warum meine Mutter damals da gelandet ist. Es war ja auch noch eine Zeit, da hat man noch eine Gebärende irgendwie 36 Stunden in den Wehen liegen lassen.
Heieiei. Aua, die armen Mütter.
Ja.
Vielleicht waren die besonders fürsorglich in dem Krankenhaus.
Bestimmt.
Das kann man hoffen nur.
Ja, kann man auch nur hoffen. Ja, im Gertrauden, genau.
Okay. Und bist dann in Wilmersdorf groß geworden?
Nee, ich bin da nur geboren. Ich bin dann, hab die ersten zwei Lebensjahre in Lichterfelde gewohnt und bin dann nach Marienfelde, hartes Pflaster, Freunde. Schön am Stadtrand, immer schön die Mauer vor der Nase, wo jetzt heute dichter Wald steht. Das ist auch ziemlich verrückt. Ja. Und dann bin ich, als ich dann ausgezogen bin, von zu Hause nach Friedenau und bin dann wieder, der Kreis schließt sich, in Lichterfelde, Lichterfelde West gelandet, wo ich seit 1994, also seit fast 30 Jahren, ich hab's nicht so mit Veränderung, seit fast 30 Jahren wohne.
Es ist ja auch eine sehr schöne Ecke da unten, das
muss man dazu sagen. Ja, ich wohne da auch total gern.
Wie hast du das wahrgenommen, wenn du sagst, die Mauer war halt so vor der Nase? Ich meine, warst du wahrscheinlich dann in der Kita und höchstwahrscheinlich auch in der Grundschule und später auf dem Gymnasium.
In der Grundschule, ja genau. Ja, ja, aber wir sind mit der Mauer vor der Nase aufgewachsen. Aber da denkst du ja nicht drüber nach.
Als Kind?
Ja, letztendlich, das ist so und das bleibt so. Und davon war ich auch als junger Erwachsener noch überzeugt, dass das sich nie ändern wird. Mhm. Ich weiß noch, ich bin mit einem guten Freund 1988 nach Griechenland geflogen, mit der Interflug, weil die Flüge am allerbilligsten waren und auch direkt Berlin-Athen.
Für alle, die es nicht wissen, das war die Fluggesellschaft der DDR, die eine, die es gab.
Ja, genau. Und es gab dann auch, ich hab so gelacht, da gibt's noch Bilder, das neue Deutschland natürlich an Bord und so. Und dann kamen wir auf die Mauer zu sprechen, mein Freund Carsten und ich. Und wie gesagt, 88, und er sagte, du, ich glaube, die Mauer steht keine 20 Jahre mehr. Ich sage, auf gar keinen Fall. Wir erleben nicht mehr, dass die fällt. Ja, und ein Jahr später war die weg. Er hatte recht. Vor allen Dingen, super lustig, kleines Detail. In dieser Ausgabe des Neuen Deutschland war dann irgendwie, dass Erich Honecker eine Solidaritätsadresse an den damals inhaftierten Nelson Mandela geschickt hat. Und ich habe mich immer gefragt, ob Nelson Mandela, nachdem der dann Staatspräsident war und Erich in Moabit saß, ob der eigentlich den Gefallen erwidert hat. Ich wage es zu bezweifeln. Geil, oder?
Das müssen wir mal recherchieren.
Wirklich, letztendlich wirklich 3 Jahre später oder 2 Jahre später hatte sich das komplett gedreht. Mandela war Präsident und Erich war der Knacki. Völlig verrückt.
Falls jemand zuhört, der eine Antwort auf diese Frage hat, bitte schreibt uns, meldet euch bei uns. Das ist wirklich interessant.
Ja, vor allem die beiden können wir ja nicht mehr fragen.
Ja, das stimmt.
Ja, ist blöd.
Das ist leider
nicht. Ist wahrscheinlich wird sich's nicht klären lassen.
Ja, ja, klar. Aus was für einem Elternhaus kommst denn du?
Mein Vater war Kfz-Meister.
Daher auch deine Liebe zu Motoren?
Absolut. Ja, wahrscheinlich. Also, wenn der noch leben würde, der würde sich richtig freuen.
Okay.
Und meine Mutter hat so alle möglichen Sachen gemacht und hat dann eben, als ich dann da war, eben ihre Arbeit auch reduziert und dann halbtags gearbeitet und so.
Hast du Geschwister?
Nee.
Einzelkind.
Klassisches Einzelkind. Einzelkinder sind besser als ihr Ruf. Also ich habe nie Probleme gehabt, irgendwie zu teilen oder so. Also ich war nie ein egoistisches Einzelkind. Ich habe immer, also oft erlebt, so wenn Familien 3 Kinder hatten, die jüngsten, das waren die klassischen Einzelkinder, wie man sie sich vorstellt. Das habe ich öfter gesehen. Das ist ja eine wüste Theorie. Wahrscheinlich jetzt lauter Drittgeborene werden mich jetzt hassen.
Jetzt kommt der Shitstorm des Jahrtausends.
Versucht das scheiß Einzelkind davon abzulenken, hier das Einzelkind ist. Meinen Hund nenne ich manchmal, wenn der irgendwie was nicht frisst oder so, verwöhntes Westeinzelkind.
Du hast einen sehr süßen Hund, das
ja,
muss man dazu sagen.
Ja, unser Hund ist ein Knaller.
Der ist sehr lustig.
Friedrich. Ja, unser Herzelein.
Ja. Der so ein bisschen aussieht wie ein Fuchs.
Ja,
ist,
so ein bisschen.
Ich, so ein schlauer wie ein Fuchs, habe ich das Gefühl. Wenn man sich den so anguckt, der guckt zwar so ganz süß, aber durchaus sehr so intelligent.
Naja, ich meine, wie das bei Hunden so ist, die schneiden ja ständig mit, was man macht, in welcher Stimmung man ist, ob man irgendwas sagt, was sie betreffen könnte und so. Das ist schon faszinierend bei Hunden.
Und vor allem, der ist im Atelier tippitoppi still.
Der ist ein Profi, den haben wir richtig gut hinbekommen, ja.
Es gibt einige Hunde so von Kollegen, die wirklich Studioalltag gewöhnt sind,
ja,
und unterm Tisch und dann ist da
Sendepause. Manchmal vergisst man, dass man ihn dabei hat.
Mhm. Genau. Hoffentlich nicht wirklich.
Lustig. So, und jetzt kamen wir von West-Berlin auf den Hund. Ja. Fantastisch, oder? Aber mit einem Wüstenbogen.
So ist das bei uns. Es geht wie Ping-Pong hin und her, hin und her. Aber sag mal, das ist ja...
Achso, wir waren bei West-Berlin, wie das da so war.
Nee, wir waren erst noch bei deinen Eltern.
Ach so, richtig. Stimmt. Schon vergessen.
Das klingt ja nach einem sehr... hast du gehört? Der muss rausgeschnitten werden. Ja. Oder wir lassen ihn einfach drin. Das ist alte Synchronkrankheit, ne? Wenn der Klicker, kennst du das, wenn du was sagst und es klickt dabei und du denkst, ich brauche noch einen?
Brauchen wir nochmal, natürlich, ja, ganz natürlich. Klar, sage ich auch privat oft.
Ja, okay, gut, dann geht's nicht, bin ich nicht nur genau. Ich verrückt. Gut. Das heißt, du kommst aus einem sehr bürgerlichen Elternhaus,
absolut. Kann man das so sagen? Wobei, muss man einfach sagen, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 2,5 oder so. Also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, meine Mutter war alleinerziehend.
Okay.
Mein Vater hat für meine Erziehung keine Rolle gespielt.
Okay. Hattest du denn oder hast du Kontakt mit deinem Vater gehabt?
Ja, mein Vater ist sehr früh gestorben. Der ist mit 46 gestorben. Ja, ich habe danach Kontakt gehabt, aber es war nie so eine intensive Verbindung. Der konnte mit Kindern einfach nicht so richtig viel anfangen. Auch mit mir leider nicht.
Okay.
Das war ein bisschen bedauerlich. Mhm. Und was mir da entgangen ist, habe ich eigentlich erst gemerkt, als ich dann selber einen Sohn hatte. Mhm. Da habe ich dann so im Nachhinein gedacht, ja, schade eigentlich. Wäre ganz cool gewesen, einen Vater zu haben. Mhm. So.
Fließt das in deine Erziehung mit ein oder in deinen Umgang mit deinem Kind?
Nein. Letztendlich, man nimmt ja den Status quo, wie es so ist. Also ich merke, dass es mich halt immer noch prägt auf eine gewisse Weise. Dass einfach, also wenn du da keine Balance hast zwischen zwei Elternteilen oder auch nicht erlebst, wie jetzt so Konflikte ausgetragen werden können und so, weißt du? Wenn immer alles harmonisch und schön ist, dann ist das natürlich toll für die Zeit. Aber da fehlt ja auch ein gewisses Rüstzeug in Konfliktbewältigung und Umgang mit Krisensituationen und so. Also das ist schon was fehlt. Insofern ist es schon toll, wenn Kinder zwei Eltern haben, die gleichermaßen für sie da sein können und jeweils ihren Input geben. Es sei denn, einer ist ein kompletter Psycho, dann natürlich nicht. Aber so, wenn alles gut läuft, ne, mhm. Dann ist das schon eine tolle Sache.
Finde ich einen sehr guten Gedanken nochmal oder ein guter Hinweis.
Und ich meine, wir hatten das Glück, dass wir uns nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Also es war wirklich ultraharmonisch. Aber auch das kann natürlich auch zu Problemen führen, letztendlich.
Mhm. Na klar. Mhm. Und deine Ma hat dich großgezogen?
Mhm, genau.
Bis zu welchem Punkt? Wann bist du raus?
Na, ich bin relativ spät ausgezogen, weil ich einfach keine Wohnung gefunden habe. Ich bin mit 23 ausgezogen.
Findest du spät?
Ja. Also gewollt hätte ich früher.
Okay.
Aber das klappte nicht und dann mit 23 bin ich ausgezogen und das war alles fein. Mhm. Also es war auch ein guter Zeitpunkt letztendlich und...
Hast du bei Mama schmeckt sie auch am besten. Also.
Davon mal ganz abgesehen, aber das kann
aber
man sich auch danach noch abholen.
Ich habe niemals eine Tüte Wäsche noch in die Wohnung meiner Mutter gebracht.
Hast du Abi durchgezogen?
Ja.
Ja.
Ich habe sogar ein bisschen angefangen, vor mich hin zu studieren.
Okay. Mhm. War das so direkt danach, am Anschluss?
Ja,
oder?
Genau.
Worauf hattest du Lust? Was
war Englisch, Französisch. Also das waren meine beiden Leistungskurse und habe dann eben mich für Anglistik und Romanistik eingeschrieben. Habe auch noch ein bisschen Spanisch gelernt bei der Gelegenheit. Aber letztendlich muss man ja mal beschämenderweise sagen, ich habe von Anfang an nicht das Ziel verfolgt, irgendeinen akademischen Grad zu erlangen. Also es gab damals Magister oder Lehramt. Und ein Magister, ja, was machst du damit? Kannst du dir irgendwo hinnageln? Lehramt hatte ich keine Ambitionen. Ich habe einfach gnadenlos das bundesdeutsche Bildungssystem ausgenutzt, zu meinem persönlichen Gewinn einfach meine Sprachen weiterzuführen. Und das war gut.
Das glaube ich dir. Das hat dir ja bestimmt auch viel gebracht, also jetzt oder im Nachhinein,
ja.
in der Arbeit, in der du jetzt steckst.
Absolut. Das ist ja, immer ja, ist auch gut. Toll. Also Sprachen finde ich nach wie vor toll. Mhm. Super.
Du kannst ja auch eine Menge damit machen. Also
absolut.
Egal, in welchem Bereich du denn
natürlich
gehen möchtest.
Klar.
War das denn, oder sagen wir so, während des Abis wusstest du schon, wo die Reise hingeht für dich oder warst du da planlos?
Naja, man muss dazu sagen, ich habe ja als Kind angefangen, also mit 10 habe ich angefangen. Erst beim SFB damals, beim Sender Freies Berlin, der dann in den RBB übergegangen ist. Und da haben wir lauter so Sachen gemacht, so Hörspiele und aber auch Leute interviewt und dann wurde live in Anführungsstrichen moderiert. Das heißt, ja. Es gab dann so Tamtam aktuell, war so eine Kindersendung.
Da warst du 9, glaube ich.
Da war ich zehn. Da war ich zehn, genau. Und ja. Also dann immer ins Funkhaus gefahren und dann wirklich live mit einem anderen Kind zusammen dann gelesen, irgendwelche Veranstaltungstipps in irgendwelchen Jugendzentren und Kram. Es war immer bis 10 Minuten, aber natürlich ging einem tierisch die Düse. Da sitzt du dann 10 Jahre alt und weißt, da hören ganz viele Kinder zu Hause. Und wenn du dich jetzt irgendwie verliest, na, nicht so gut.
Krass. Also was auch für ein Druck das sein muss dann, ne?
Wenn aber es hat trotzdem totalen Spaß gemacht. Also ich war jetzt nie panisch, aber es war immer so ein bisschen.
Aber wie kamst du dann dazu? Gab es ein Casting? Oder?
Also ich kam dazu, weil ich fand Hörspiele immer ganz toll. Und dann hat der SFB Kinder gesucht für den Hörfunk. Und meine Oma hat irgendwie diesen Artikel gesehen in der Morgenpost oder so und hat gesagt, du guck mal, die suchen da Kinder. Ich gesagt, oh super. Und dann habe ich da angerufen. Und dann gab's so ein Vorsprechen halt. Und dann haben die von einem ganzen Haufen Kinder eben dann 3 ausgewählt. Und da hatte ich das Glück, dabei zu sein.
Cool.
Ja, und dann eben viel Hörspiele gemacht. Und bin darüber dann über einen Freund der Familie, der im Synchron war, bin ich dann zum Synchron gekommen.
Warte, war das ein Kollege oder ein Regisseur? Oder?
Ja, der hat Regie gemacht auch und übersetzt und so. Wirst du nicht mehr kennen. Melvin Quinones.
Toller Name, ja. Ist mir noch nicht untergekommen, weil an den Namen erinnert man sich.
Ja.
Und der hat gesagt...
Der hat gehört irgendwie, was ich mache und hat gesagt, Mensch, wir suchen doch immer Kinder, hättest du mal Lust auf sowas? Mhm. Und ich so, ja klar. Mhm. Dann gab es ein Probesprechen für einen Film und da bin ich dann angetreten und habe die Rolle dann auch bekommen, war eine Hauptrolle. Das heißt, ich habe meine Synchronlaufbahn tatsächlich mit einer Hauptrolle angefangen.
Geil.
Bei einem unfassbar komplizierten Regisseur, der alle Leute in den Wahnsinn getrieben hat. Also es war eigentlich eine ziemlich harte Feuertaufe, muss man mal sagen.
Danach, darfst du sagen, wer es war?
Ja, na klar. Konrad von Molo.
Okay.
Hieß der. Der war sehr, sehr genau und sehr gnadenlos. Halt. Also ich meine, ich hatte mit dem keine Probleme, weil ich war nur ein Kind und so. Also es war auch dann hart. Aber ich glaube, so Erwachsene hatten es teilweise nicht so leicht bei dem.
Okay. Weißt du noch, wie der Film heißt?
Das war, ja, das weiß ich noch. Ich habe den nie gesehen. Das war so ein italienischer, ja, ging fast so in Richtung Softporno, glaube ich. Irgendwie, es war so eine ganz komische Geschichte. Der hieß Nene.
Nene.
Vielleicht, du, keine Ahnung, ich habe den nie wieder gesehen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Wäre es lustig, aber, eigentlich mal den zu gucken, ja.
Mal zu hören, wie man so damals klang.
Ja, verrückt, oder? Und da war ich so klein.
Und Otto hast du denn später gesprochen? Oder
wie, ja, Otto habe ich viel, viel später gesprochen.
Okay.
Ja, ich hatte dann damals den Uli Herzog, den Regisseur von den ganzen so Benjamin Blümchen und Dings, der damals die Regie gemacht hat, eben beim SFB kennengelernt als Hörspielregisseur. Und dann ging es zu Kiddings, ne, und dann hat er mich geholt.
Okay.
Dafür. Genau.
Cool. Ja, naja, gut, klar. Wenn ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, wenn du da einen Jungen hast, der was kann, den du magst, der in dem richtigen Alter ist, dass du sagst, na, wunderbar, dann hole ich mir
den. Ich habe ja auch immer tierisch Spaß gehabt, na klar.
Der Bock drauf hat, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor.
Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das habe ich bis heute. Mhm. Ich habe bis heute total Bock auf meine Arbeit.
Mhm. Naja, das merkt man, glaube ich, bei den vielen Sachen, die du...
Ja, aber es ist doch eine großartige Arbeit.
Mhm.
Also.
Aber du hast auch noch mal eine Ausbildung gemacht.
Ich habe auch noch eine Schauspielausbildung gemacht. Also du hast aber erst auch da studiert? Keine Prüfung gemacht. Ja, und? Das lief alles ein bisschen parallel.
Okay.
Bei Erika Dannhoff damals.
Okay. Mhm. Das heißt, dadurch, dass du halt schon als Kind mehr oder weniger damit angefangen hast und das auch über die Jugend während neben der Schule weitergemacht hast,
genau.
War das für dich irgendwann klar, dass du in dem Bereich bleibst?
Ja. Ich hatte da einfach so viel Spaß. Ja.
Gab es da so einen Punkt, wo das so eine bewusste Entscheidung war für dich? Oder an dem es eine bewusste Entscheidung für dich war? Dass man sagt, das mache ich jetzt?
Nee, das hat sich mehr oder weniger so ergeben, aber gar nicht so aus Trägheit, sondern weil es mir Spaß gemacht hat und ich gedacht habe, das möchte ich weitermachen. Mhm. Und dann hat sich's ja noch irgendwann erweitert, ne? Und dann habe ich irgendwann angefangen, Dialogbücher zu machen, recht früh, so mit 18, 19. Und dann kam der Schritt in die Synchronregie auch sehr früh damals.
Wie alt warst du da?
23.
Oh, wow. Das ist echt früh.
Ja. Ich meine, vor allen Dingen für damals.
Ich wollte gerade sagen, wir haben heutzutage auch so junge Regisseure, ja. Aber das ist ja nicht zu vergleichen mit der Zeit damals.
Ja, ich glaube, der nächstjüngere war 15 Jahre älter als ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
bei denen du gestanden hast. Wie war das für dich, auf einmal hinten zu sitzen? Und ich meine, du hast ja bestimmt auch gestandene Kollegen vom Rohr gehabt, die erstmal gucken wollten, was der Junge da hinter der Scheibe auf dem Kasten hat.
Natürlich. Aber was bei mir so war, und das finde ich ganz lustig im Nachhinein betrachtet, ich hätte schon vorher bei anderen Firmen Regie machen können und habe gedacht, na, wenn ich anfange damit, dann möchte ich bei einer seriösen Firma mit einem schönen Projekt anfangen. Also ich möchte einen vernünftigen Einstieg haben und nicht irgend so ein windiges, weiß ich nicht, irgend so eine Tittenkomödie oder was, weißt du, was damals so in den 80ern auch gut gab. Ja, nee, wenn, dann soll das was Vernünftiges sein. Das war so. Und dann, ja, dann habe ich damals die Serie Wunderbare Jahre, Wonder Years, gemacht, die entzückend war. Und da habe ich erst die Bücher dafür gemacht. Und der Kollege, der damals die Regie angefangen hat, Norbert Langer, der konnte dann irgendwie Nachfolge 16 oder was nicht mehr. Und da hat man mich gefragt, ob ich die Regie übernehmen will. Da habe ich gesagt, ja, klar. Und das war genau das Ding. Also das war, hat sich wirklich gut gefügt.
Jetzt muss ich mal fragen, Norbert Langer, hat er nicht auch bei Inspektor Barnaby gesprochen?
Mhm. Na, der hat vor allen Dingen hier damals, na, komm gleich drauf, Tom Selleck.
Ja,
Magnum. Ja. Genau. Ja, ja, genau.
Die Urserie.
Und der hat dann auch weiter, der hatte dann auch diesen Kommentar, also diesen Erzähler aus heutiger Sicht sozusagen. Das war immer so eine Erzählergeschichte und Rückblick in die 60er Jahre letztendlich. Aus den ja mittlerweile auch schon längst vergangenen 80ern, auch so verrückt, oder?
Ja, aber sie haben doch momentan ein wahnsinniges Comeback, oder? In Sachen Mode, Design, selbst Musik hat doch momentan wieder so einen wahnsinnigen 80er-Boom, findest du nicht?
Ja, aber wenn man jetzt mal so diesen Retro-Style der 80er sich heute anguckt und die echten 80er, das war schon eine harte Zeit. Also das kann man, glaube ich, nicht vergleichen.
Du, ich habe gerade gestern noch mal im Rewe im Kühlregal, gibt es irgend so eine Art Pudding, ja, da steht fett drauf, so ist hier von Stranger Things das Logo und auch die Hauptcharaktere. Und irgendwie steht da noch Back to the 80s oder so, oder jetzt wieder da. Und dann ist halt so ein Vanille-Schokopudding mit Sahnetopping, den es wahrscheinlich früher mal gegeben hat. Und den gibt's halt jetzt wieder.
Okay.
Straightest Revival der 80er Jahre.
Die Frage ist, ob der damals gut geschmeckt hat.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Immer noch so schlimm wie damals. Geil.
Oder die haben noch ein paar Restbestände gefunden.
Ja.
Wahrscheinlich. Das Abfallsdatum.
Verfallsdatum.
Genau. Nur für kurze Zeit.
Genau. Noch so ein Reiter oder so, weißt du?
Solange Vorrat reicht.
Genau. Ah, geil.
Ja, für welche Firma waren das damals?
Intereuropa.
Mhm.
Okay, ja, guter Einstieg.
Ja, das war vor allen Dingen auch eine total süße Serie. Also die hat echt Spaß gemacht. Ja, und das war natürlich dann nicht einfach mit manchen älteren Kollegen. Also ich habe nie wirklich Schwierigkeiten gehabt. Aber natürlich kommen die Leute erstmal oder manche erstmal misstrauisch rein, wenn man es gar nicht gewohnt ist, so junge Menschen da hinten sitzen zu haben.
Mhm. Gut, ist heute bestimmt nicht anders, glaube ich.
Dass viele wahrscheinlich da nicht, aber es ist schon ein bisschen, also viel üblicher heute als locker, damals.
Ja.
Ne?
Ja, okay.
Das muss man mal sagen.
Hast du jemanden, ich meine, du musst ja keinen Namen nennen, aber hast du jemanden, der es wirklich bis aufs Äußerste getrieben hat, erlebt? Oder der dich wirklich versucht hat, aus der Reserve zu locken?
Ja, klar, habe ich auch erlebt.
Und was hast du gemacht?
Ich habe die Kollegin beiseite genommen. Ich habe dann praktisch die Aufnahmen stoppen lassen, habe gesagt, können wir mal kurz sprechen draußen? Und habe gesagt, also ich sitze ja nun jetzt hier, um Ihnen zu helfen, gut zu klingen. Und Sie wollen oder können meine Hilfe nicht annehmen. Das ist ein Problem. Was machen wir denn da jetzt? Und da war die komplett, das hat die komplett überrumpelt. Die ist wirklich eingeknickt, aber jetzt nicht auf doofe Art. Und ja, nee, das tut mir leid, das ist ja gar nicht so gemeint. Und ab da kamen wir super miteinander klar. Wir hatten vorher noch mal eine Begegnung da. Ich hatte ja nun auch getextet. Und sie wusste nicht, wie der Text draufgeht. Und ich sage, naja, so und so. Ja, wie ist denn das überhaupt gedacht da hinten? Meine ich, soll ich Ihnen drauf sprechen? War eine rhetorische Frage. Ich habe Nein erwartet. Ja, bitte. Okay. Der kam und ich habe es draufgesprochen und hatte das große Glück, dass ich es wirklich genau draufgenagelt habe. Also ich musste nicht mal sagen sowas wie, naja, und hinten noch ein bisschen breiter, aber Sie wissen ungefähr, wie ich es meine. Nee, ich konnte einfach den Finger vom Mikro nehmen und dachte, ja, ja, ja. ja, vielleicht sollten Sie die ja sprechen. Kam dann. Ja, und dann hatten wir danach dann dieses andere Ding und danach war alles toll und wir verstehen uns heute noch sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn ich Sie sehe und ich hoffe, sie freut sich, wenn sie mich sieht. Ja, das ist, aber das war, aber im Nachhinein denke ich, dass ich das wirklich dann mich getraut habe, auch zu sagen, nö, also das muss jetzt besprochen werden.
Es ist ein cooler Move, weil er ist ja sehr ehrlich und sehr direkt einfach.
Ja, und es hat sie auch komplett entwaffnet und auch überrascht natürlich.
Mhm. Klar. Eine gute Anekdote, ein guter Hinweis.
War ich noch so klein?
Für viele junge Menschen, die vielleicht an anderen Positionen sind, ja, ansprechen.
Hingehen. Ja, aber ich hatte ansonsten eigentlich selten Schwierigkeiten, weil ich eigentlich, wenn man dann angefangen hat zu arbeiten, ich meine, es kommt ja keiner hin und sagt, ich will mit dem nicht arbeiten, dann kommt er halt nicht. Also wer ins Studio kommt, der lässt sich ja darauf ein. Und wenn du dann merkst, dass da jemand sitzt, der ungefähr einen Plan hat von dem, was er möchte und das hat alles Hand und Fuß und man fühlt sich gut geführt und unterstützt, Entschuldigung, dann gibt es doch da auch
Solidarität.
Dann gibt es ja da auch ganz schnell keine Probleme mehr.
Und außerdem kannten dich ja wahrscheinlich auch schon.
Natürlich, klar, das kommt natürlich noch dazu. Ich kam ja nicht von außen. Klar.
Und du hast doch eine Serie, das war, nee, klar, auch, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, meine Jugend, Parker Lewis.
Oh Gott,
Parker Lewis. Da hast du auch Regie gemacht.
Parker Lewis, der Coole von der Schule. Ja. Das war eine geile, das war aber so richtig 80er mit diesen bunten Hemden. Ja. Jesus. Ja, das war geil.
Das war eine abgefahrene Serie.
Ja, Parker Lewis war geil.
Die lief halt auch noch so in den, also ich meine, ich bin ja 83 geboren, dadurch war dann halt in den 90er bei mir halt eher so, das, wo das Bewusstsein und das Fernsehen wirklich so hängen geblieben ist, aber da lief das ja alles
aber
noch
auf. Das war auch schon Ende der 80er, ne, glaube ich.
Das kann gut sein.
Das war nicht früh in den 80ern, also das muss dann schon so 88, 89 oder so gewesen sein, weiß ich nicht mehr, aber das war cool, ja. Die mochte ich gerne.
Ja.
Es war auch so eine ganz neue Ästhetik und mit diesen ganzen Soundeffekten da drauf. Und es war halt einfach auch wirklich, wirklich lustig.
Stimmt.
Es war geil.
Es war was Neues.
Ja, es war was Neues und es war, ja.
Neuer Stil.
Ja, absolut. Absolut.
Wo habt ihr die aufgenommen? Weißt du das noch?
Ja, wir haben die in Ruhleben aufgenommen bei der Ari. War das auch in der Europa? Oh, war ja.
In Ruhleben?
Ja, ja.
Nicht in Berlin.
Na, Ruhleben ist doch.
Ach so, du meinst jetzt so.
Richtung Spandau.
Ja, hinter Charlottenburg.
Aber da gab's früher wohl ein Studio, ne? Oder mehrere Studios sogar.
Naja, da war damals die alte Ari. Mhm. Und das war ja so wie die BSG in Lankwitz auch vom Nazi-Propagandaministerium so eine Dependance. Also da haben die auch ihre Propagandafilme gemacht. Da gab's dann auch eine große Freitreppe in diesem Vorraum. Also es war eine Riesenhalle. Und mit so einer Freitreppe, wo wahrscheinlich Marlene Dietrich da mal runterstolziert ist oder so, man weiß es nicht. Ich habe von da, damals, als dann die Ari zugemacht hat, habe ich noch so ein Ruheschild, was da draußen hing, so ein schönes Messinggehäuse mit einem roten Glas, habe ich aus der Konkursmasse rausgekauft. Ja? Hängt bei uns im Wohnzimmer.
Ach, wie geil.
Ja.
Cool.
Das sind so Stücke, ey. Da
ja, ist total schön. Gehen bis leider mal die Glühbirnen kaputt drin. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ist egal.
Ich habe hier ein Regal, wo halt so ein Defa-Sticker draufklebt.
Ja, auch geil. Ja, aber dieses Ruheschild, das muss noch aus den 30ern sein. Naja, und leider wurde dieses ganze Gelände dann eingeebnet. Also das stand eigentlich unter Denkmalschutz. Und als Berlin sich für Olympia beworben hat, wurde eben in dieser, weil es ja in der Nähe vom Olympiastadion ist, wurden eben für gewisse Areale, wurde der Denkmalschutz aufgehoben. Berlin hat Olympia nicht bekommen, der Denkmalschutz war weg und heute steht da eine Tankstelle und ein Burger King. Herzlichen
Super.
Glückwunsch. So ganz, gehen wir mit toll. Unserer Geschichte um. Ja, ja. Ich finde es ist wirklich sehr, sehr schade tatsächlich.
Naja, es ist ja genauso wie mit der alten BSG. Ne?
Genau dieselbe Geschichte.
Falls jemand da jetzt sagt, was ist das? Die Berliner Synchron stand mal in Lankwitz, wirklich ein geschichtsträchtiges Gebäude. Ne? Was,
ja, aber dies waren die beiden Standorte. Das war eben... hatte diesen Nazi-Ursprung. Mhm.
Also da hat wahrscheinlich noch Leni Riefenstein auch noch so gedreht.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, nicht, dass man dem jetzt nachtrauern würde oder dieser Zeit, aber ich meine, die Zeugnisse dann oder Hinterlassenschaften da nun alle einzuebnen, ist schon auch ein bisschen schade.
Mhm. Stimmt. Man hätte es ja auch anders vielleicht...
Als für eine Tanke und ein Burger King, ja.
Ja, besser erhalten können oder zumindest teilnutzen können oder so.
Ja, aber gut. Eine Waschanlage und ein Kentucky Fried Chicken zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Ja, das ist auch eine,
das wäre was
eine Lagerbox, weißt du, wo man so in die alten Luftschutzräume dann halt noch ein bisschen was reinstellen kann.
Ja, vor allen Dingen in Lankwitz, da waren ja wohl angeblich noch jede Menge Tunnel, der Der hat ja wie ein Verrückter Tunnel graben lassen.
Ja?
Ja, also angeblich. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber es wird immer behauptet, es wäre möglich gewesen, von der BSG durch Tunnelsysteme bis zum Flughafen Tempelhof zu kommen.
Ach, kann gut sein. Kann gut möglich sein.
Ja, ja. Aber also im Falle einer Flucht, die hätte erforderlich werden können, hätte man also auf diesem Wege den Flughafen erreicht.
Aus dem Synchronstudio, vor dem Regisseur, ohne die Tür zu verlassen, direkt durch den Boden zum Flughafen Tempelhof und...
Ja, mach das jetzt mal mit dem BER.
Ja.
Ja, das ist ein ziemlicher Tunnel dann.
Da kommst du ja nicht weg.
Meine, der Tempelhofer Flughafen zum Beispiel soll ja 6 Geschosse runtergehen, ne? Also 6 oder 7.
Ja, das ist ein Riesengebäude. Das ist krass. Ist ja aus dem Weltall auch zu erkennen. Und das ganze Ding, ich weiß nicht, ob das ist ja ist ja praktisch ein großer stilisierter Reichsadler. Die ganze Form des.
Des Flughafen?
Des Tempelhofer? Ja, des Gebäudes war wohl, sollte sowieso ein Reichsadler. Ich weiß nicht, vielleicht, ob noch eine zweite Seite noch geplant war, aber. Die waren ja nicht ganz dicht in ihrem Größenwahn.
Dann müsste man sich jetzt mal ein paar Google-Aufnahmen angucken. Ich habe mal für einen Freund Fotos oder mit einem Freund Fotos gemacht von dem Flughafen. Der hatte sich damals für ein Architekturstudium beworben. Und wir sind dadurch halt viel rumgelaufen um das Gebäude und haben das halt
riesengroß in
diversen Facetten eingefangen. Man kann auch eine tolle Führung machen. Es gibt von, ich glaube, Unterwelten e.V. gibt es auch so eine Flughafen-Tempelhof-Führung.
Ach, interessant.
Die ist wirklich geil. Da wirst du halt durchgeleitet.
Aber du musst viel laufen, oder? Das ist ja riesig.
Ja, du musst eine Menge laufen. Und da wurden wir auch, glaube ich, an einen Punkt geführt, wo das ehemalige Filmarchiv der Nationalsozialisten war.
Ach nee.
Was leider, ich glaube, die Russen haben damals die Tür aufsprengen müssen, weil die halt so fest verrammelt war. Und dabei
krass,
sind die ganzen Filmrollen abgefackelt, weil Celluloid ja so hochentzündlich, hochentflammbar war oder ist. Und dabei ist halt ein Großteil der Filmgeschichte leider in Flammen aufgegangen, der alten Streifen.
Na, da werden schon ein paar Perlen dabei gewesen sein, wenn du überlegst, was da dann drin war, das war doch bestimmt alles hochgradig propagandalastig, oder?
Wahrscheinlich auch, aber es wird ja auch Vorkriegssachen gewesen sein.
Ja.
Und nicht nur, wenn du an Heinz Rühmann denkst, der damals zu Zeiten der Feuerzangenbowle doch mit den Filmrollen, die haben noch gedreht, dann ist er doch während des Krieges mit den Filmrollen unterm Arm ins Schneiderhaus gerannt, um die Sachen halt hinzubringen, schneiden zu lassen und so. Das war immer so zwischen den Fliegerbombenalarmen und sowas.
Verrückt.
Feuerzangenbowle, wer den Film noch nicht kennt, auch von den Jüngeren oder so,
den kennt jeder. Es gibt niemanden, der den nicht kennt.
Spätestens, wenn man anfängt, Glühwein oder Feuerzangenbowle zu trinken, dann guckt man ihn sich vielleicht
Glühwein, mal an. Glühwein, Adam, was ist eigentlich mit dem Glühwein?
Der steht noch hier auf dem Tisch.
Und der ist immer noch kalt?
Ja.
Aber du bist
was ist denn da schiefgelaufen?
FS gelandet, ne?
Ich bin bei FS Bier gelandet, genau. Weil ihr nicht mittrinken wolltet. Und da war ich dann mir zu faul, für mich alleine nochmal die Herdplatte anzuschmeißen.
Entschuldigung, dass ich noch fahren muss.
Ich auch.
Sag nein zu Alkohol. Wie war das?
Alkoholfrei. Guck mal, hier steht's drauf. Glühwein, alkoholfrei. Glaube ich, steht da drauf.
10-15%.
Ganz klein gedruckt.
15% alkoholfrei.
Dann mach doch schon mal irgendwo ein Feuer, dann ist doch eine super Sache.
Ey Frank, du hast halt auch so geile Filme gemacht, wenn ich dir weiter in der Reihe gehe, ne? Irgendwie Bube, Dame, König, Gras. Halt auch so ein
das
Meilenstein.
War ein Wahnsinnsfilm.
Oder James Ryan. Der Soldat James Ryan. Weißt,
das war echt hardcore.
Jetzt muss ich, bevor
das
wir dazu kommen, ich erzähle jetzt mal kurz eine Story. Wir waren neulich in den USA und da war am Flughafen, ne, dieses Sicherheitspersonal, das sind ja dann Polizisten und nicht wie bei uns so ein Sicherheitsunternehmen oder so, sondern halt wirklich Polizisten. Und der wollte meine Mütze lesen. Ich hatte so eine Mütze von einem Modelabel, so ein Automotive-Modelabel, die Sauerkrauts aus Berlin.
Ach ja, na klar.
Kennst du wahrscheinlich. Und der wollte das so lesen. Und guck, was ist das? Sauerkraut? Okay, Sauerkraut. Isn't that something you put on the wiener when you eat a hot dog? Ich dachte erst, der wird mich irgendwie hops nehmen oder so.
Not on my wiener, so, bitch.
Und so, well, yes it is, but you know the meaning of sauerkrauts. And no. Der wusste, ohne Scheiß,
der wusste nicht mehr, was Krauts sind.
Dass früher die Deutschen als Krauts betitelt waren.
Yeah.
So, der war halt auch noch ein bisschen jünger, lass den Mitte 20 gewesen sein. Aber ich fand das total interessant, dass dieser Begriff, den man ja aus, weiß nicht, aus den Call of Duty Spielen, aus dem Film natürlich,
ja,
oder aus diversen Zweite Weltkriegs Streifen oder Games unmittelbar eigentlich mitbekommen hat oder auch als junger Mensch hier zumindest mitbekommen hat, obwohl es ja, weiß nicht, so eher die Amis gesagt haben als die Deutschen logischerweise. Mhm. Aber auch das versiegt. Auch das ist irgendwann durch.
Das ist über 75 Jahre her.
Ja, ja, naja.
Das musst du dir mal vorstellen.
Ja, aber ich denke dann so, weißt du, wenn der Opa vielleicht das noch erzählt hat, so, wenn man gegen die Crowds gekämpft hat oder sowas.
Ja.
Nee, auch sowas verschwindet dann irgendwann.
Klar.
Fand ich erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das ist so, die, ja, wir haben immer noch nicht, so die Germans, dass die Crowds immer noch...
Ist ja gut, dass sie nicht, uns nicht, ja, mehr alle als Crowds sehen. Ja, also ein paar wissen es noch und... Ja. Wenn viele Leute diese Beschimpfung nicht mehr kennen, ist ja auch nicht so schlimm.
Ja, stimmt.
Aber sonst hätte er wahrscheinlich auch noch in demselben Atemzug noch Heil Hitler gesagt.
Ja, das ist mir mal passiert auf Hawaii.
Ehrlich?
Ja.
Du warst
ja
auch schon auf Hawaii, ein Blutsbruder.
Ja.
Und Reisebruder.
Der
Sandbruder.
Entschuldigung. Typi, der uns das Gepäck reingetragen hat, dachte irgendwie, es käme gut an, wenn er Heil Hitler sagt.
Ich kann ein bisschen Deutsch, Heil Hitler.
Ich war jetzt nur mäßig begeistert und habe ihn darauf hingewiesen, dass das nicht geht.
Well, thank you.
Ich glaube, ich war sogar eine Spur ungehalten.
Okay. Oh Gott, ja, das ist natürlich heftig, ey. Ey, aber zurück zum Film.
Ja.
Du meintest, es war was für eine Produktion? Also
das war einfach ein unglaublich krasser Film. Es waren ja schwer zu ertragende Bilder.
Ja.
Und die Leute haben mich gefragt, wie hältst du das aus? Und ich meine, das war ja so ein Mammutding. Ich weiß nicht, wie viele Wochen wir an dem gearbeitet haben. 5 Wochen, 6 Wochen. Und immer diese Bilder vor Augen mit diesen Leuten, die da auseinanderfallen.
Das ist so eine Sache, glaube ich, die haben viele von unseren Hörern wirklich nicht auf dem Schirm, im wahrsten Sinn des Wortes, dass man ja in so einer Produktion bestimmte Bilder, Schockmomente oder so wirklich immer wieder sieht.
Ja, aber das nimmt ihnen den Schrecken. Also für die Leute, die es nicht wissen, es geht in Saving Private Ryan um einen jungen Soldaten, der befreit wird, und zwar alles bei der alliierten Invasion in der Normandie. Und da gibt es halt diese Landungsszene, wo die also mit schierer Manpower diesen Strand stürmen und zu Hunderten einfach erschossen werden. Alle in der ersten Reihe werden weggemäht und es ist entsetzlich zu sehen. Es muss auch schlimm gewesen sein in Wirklichkeit, und ich glaube, dass der Film das auf schockierende Weise sicherlich sehr gut abbildet, aber es ist einfach eigentlich nicht auszuhalten. Und wenn du das am Stück siehst, dann haut dich das um. Also das, wer dann da rausgeht und sagt, ja, hat mich jetzt nicht so beeindruckt, der muss zum Arzt.
Ja.
Also es ist wirklich krass gewesen. Aber in dem Moment, wenn du zum 5. Mal siehst, wie der auf die Mine tritt und ihm das Bein wegfliegt und du aber immer darauf achtest, nee, du, ich brauche da noch ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen mehr davon. Weißt du, man ist ja dann fokussiert auf das, was man eben von den Schauspielern in dem Augenblick braucht. Mhm. Nee, den Schrei brauche ich ein bisschen erstickter oder, weiß ich nicht,
heller.
Ja, sowas, da konzentrierst du dich drauf und dann, das nimmt der Sache so ein bisschen den Schrecken, weil es dadurch fast was Mechanisches bekommt, durch diese Wiederholung. Also dieselben Szenen, die ich gut kannte aus diesen zerstückelten, immer wieder durchlaufen, wenn ich die dann danach nochmal im Ganzen gesehen habe, haben mich umgehauen, trotz allem. Mhm. Also da lag gerade in dieser ständigen Wiederholung, es überrascht dich ja auch nichts mehr. Weißt du, wenn der Take zum 5. Mal durchläuft, wo der auf die Mine tritt, das ist ja, da bist du ja nicht schockiert, sondern du achtest drauf, was wird jetzt hier gerade verlangt, und der tritt jetzt auf die Mine, okay, pff. Aber das im Ganzen zu sehen, ist heftig. Mhm. Das war wirklich ein heftiger Film und ganz toller Film.
Absolut. Also für mich ist eines der fiesesten Stelle überhaupt, also in den ganzen Filmen, was ich bisher so gesehen habe, ist eines der fiesesten Szenen, wo der deutsche Soldat den Juden dann mit dem Dolch umbringt. Weißt du, wo der sagt so, halt still,
oh
und
Gott,
halt
ja
irgendwie,
oh Gott, ja,
den Dolch dann ganz, halt irgendwie langsam so in die Brust
ganz,
reinschiebt.
Ganz, ganz furchtbar.
Und das ist so echt eines der fiesesten
Szenen. Danke, ich hatte es gerade verdrängt.
Also Entschuldigung. Einigen wir uns darauf, es ist jetzt nicht unbedingt Wohlfühlkino.
Ja, ja, absolut.
Ja, aber das war absolut sehenswert. Das war ein Wahnsinnsjahr, der ist absolut sehenswert. Spielberg hat ihn übrigens gemacht damals. Ja, das war ein toller, toller, toller Film. Ja.
Welcher Antikriegsfilm ist schon ein Wohlfühlfilm, ne? So.
Das ist richtig, ja. Nee, aber ich bin halt, und das ist ganz schön, wenn ich jetzt also sowas sehe, ich bin nie festgelegt worden auf irgendein Genre. Also man hat nie gesagt, ja komm, dem gibst du jetzt die romantischen Liebeskomödien oder der kann gut Ballerfilme oder der macht schön die Kindersachen, sondern, oder weiß ich nicht, eher so Konversationskomödien oder so, sondern ich hab immer alles Mögliche machen dürfen. Und dafür bin ich sehr dankbar, das ist ziemlich cool.
Hattest du mal Ambitionen, vor die Kamera zu gehen?
Ach naja, du, letztendlich, wenn nur genug im Synchron drin hängst, dann stellt sich die Frage leider nicht. Ja, ich hätte, klar, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich das sehr, sehr gerne gemacht.
Und weißt du, auf welche Rolle ich dich besetzen würde zum Beispiel?
Oh Gott, jetzt kommt's.
Wenn man einen Film über den Charlie Chaplin drehen würde.
Warum?
Weil, also ich sehe eine Ähnlichkeit mit Charlie Chaplin, aber nicht...
Nur der Gang.
Nein, überhaupt nicht. Nicht Charlie Chaplin... In der Rolle mit der Melone und dem Bart, sondern als Privatperson.
Ach, hör doch auf, jetzt muss ich mir mal Charlie Chaplin angucken.
Ich finde, du hast gewisse Ähnlichkeit mit dem, wirklich.
Ja, liebe Zuhörer, leider habt ihr kein Bild.
Ja, können Sie ja googeln.
Stimmt.
Absolut. Ja, wobei, wir haben ja in dieser Episode, wir dürfen nachher unser Foto nicht vergessen, gemeinsam, da bist du ja drauf.
Vor allen Dingen, wenn ich jetzt diesen Charlie Chaplin Bart hätte, würde doch keiner sagen, der hat ja den Charlie Chaplin Bart gehabt, der verrückte Hund.
Warum nicht?
Auch ziemlich verrückt, oder? Dass zwei so unterschiedliche Menschen den gleichen Bart hatten.
Das stimmt, den gleichen
Bart. Der beide mal ikonisch war für die.
Aber irgendwie bleibt es bei dem einen irgendwie mehr hängen. Also im negativen Sinne, glaube ich, meistens. Also wenn man den sieht, so den Bart, wäre das meine erste Assoziation.
Ja klar, wenn du einen auf der Straße siehst, würdest du nicht sagen, Mensch, guck mal.
Das sieht aus wie Charlie Chaplin.
Ich habe heute einen in der U-Bahn gesehen, der hatte einen Charlie Chaplin Bart. Kannst du dir das vorstellen?
Weniger wahrscheinlich, ne?
Verrückt.
Mhm. Ja, leider. Schade eigentlich. Vielleicht sollte man damit anfangen, das mal einfach so etablieren. Oder
Nein, Freunde.
Wenn zum Beispiel hier bei Peaky Blinders zum Beispiel, hat einer von euch die Serie gesehen?
Ich habe angefangen und habe nicht reingefunden.
Also ich fand die Serie absolut, oder ich finde die absolut genial. Ich habe die mir zweimal durchgeguckt. 5 Staffeln, glaube ich. Fünf Staffeln.
Wow, du hast Zeit.
Und da kommt Charlie Chaplin vor.
Ach nee.
Und da hätte ich zum Beispiel dich darauf besetzt.
Ja Mensch, aber warum hast du dann nicht Bescheid gesagt, Herrgott? Das wäre doch mein Durchbruch geworden.
Die haben gesagt, das muss schnell gehen. Und du hattest, glaube ich, damals auch eine fette Produktion, wo du Regie geführt hast und du warst nicht zu erreichen.
Wahrscheinlich wieder irgendeinen Animationsfilm gemacht gerade mit Promis.
Wahrscheinlich so.
Ja,
und dann mussten wir schnell abdrehen und dann haben gesagt so.
Schade.
Nee, kann aber nicht vor die Kamera.
Nee, natürlich hätte mich das irgendwie gereizt. Aber ich muss sagen, ich bin auch beim Synchronen sehr, sehr glücklich, weil man auch eine sehr, sehr große Bandbreite abbilden kann. Also letztendlich so von der Echse bis zum Verteidigungsminister war schon alles dabei.
Naja, du, ich meine, der Tag hat auch letztlich nur 24 Stunden. Und wenn man was gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht, was man gerne macht und was auch die Familie durchbringt.
Naja, ich hatte das dann auch mal so, zum Beispiel hatte ich so ein Casting dann für irgendeine kleine Fernsehrolle so. Und dann haben die gesagt, ja, also nächsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und ich so, ja, da kann ich nicht. Passiert dir nicht oft. Und dann, weißt du, das ist irgendwie, ja. Ist einerseits sehr, sehr schade, aber andererseits bin ich immer noch total glücklich mit dem, was ich mache und in dem Bereich halt tolle Sachen zu machen, ist für mich auch total befriedigend. Also wenn du, vor allen Dingen, wenn du tolle Vorlagen hast. Ne?
Wir hatten ja letztes Jahr Halo aufgenommen, ne?
Anfang
dieses
Jahres
war das, glaube ich, genau, Halo, wo du diesen einen Bösewichten gespielt hast mit dem langen Mantel.
Ich auch gut im Geschäft.
Ich darf öfter Bösewichter machen, das finde ich toll.
Und dann hast du vor kurzem den Luigi, wie heißt der nochmal, der möchte gern Italiener, eine Apple-Serie?
Giorgio.
Giorgio, genau.
Giorgio, die falsche Italiener. Ja, der aber keinen Akzent hat, muss man jetzt auch mal sagen.
Also
zumindest bei uns nicht. Ja, geil. Der ist super, der Typ. Der ist, was der da treibt, ist
toll. Und ich fand's schade, dass die letzte Episode wo du dann gesprochen hast, in München warst. Das haben wir dann halt über Sessionlink aufgenommen.
Ja.
Ich hatte dann die anderthalb Stunden, wo du dann zugange warst, hier in Berlin, erstmal Pause.
Ah, okay.
Aber bezahlte Zeit, also kam mir zugute.
Entschuldige, was gibt's Besseres als bezahlte Zeit?
Aber ich fand's, ich hätte es gerne aufgenommen, weil mir die Serie unheimlich Spaß gemacht hat und besonders
auch die war cool.
Die Rolle, die du gesprochen hast, die war wirklich
super. Der war toll, der Typ, das hat Spaß gemacht, wirklich geil.
Der Schauspieler heißt Bern Gorman.
Bern Gorman,
ja.
Wirklich. Klingt wie eine Aufforderung, oder?
Ja, dieser wirklich, der hat doch, das war ja auch so eine...
Ach, so sieht er aus.
Sehr, sehr...
Ist ja verrückt.
Nationalsozialistisch angehauchte Figur, oder? So ein, der hatte ja auch so diese Propaganda.
Ach, du bist jetzt bei der, du bist bei Halo. Du bist bei Halo.
Ja.
Ist es derselbe Typ?
Ja.
Was?
Das ist der.
Nee.
Doch.
Leck mich fett. Das ist derselbe Typ wie Giorgio?
Nein. Das ist nicht Giorgio.
Okay, dann
das
bin ich ja beruhigt. Der ist von Halo, ja. Genau, ja, der war ja auch, das war ja eine richtig fiese Natter.
Das meine ich.
Ja. Im Gegensatz zu Giorgio, der ist ja einfach nur...
Momentan wirst du es, glaube ich, gar nicht online irgendwo sehen können, weil die Serie noch nicht online ist.
Ah, okay. Das heißt, wir dürfen noch gar nicht drüber sprechen.
Wahrscheinlich.
Also über Titel und sowas.
Also ich habe ja...
Die Rollen, über die Rollen.
Aber habe ich dir halt irgendwie aber verraten, ne? Ich muss das nachher rausschneiden dann.
Kannst du mich bitte rausschneiden?
Mit dem Apfel.
Oder es wird gepiept.
Ja, genau.
Statt Apfel machen wir dann Birne.
Richtig.
Aber Frank, du sagtest gerade München. Das habt ihr in München aufgenommen. Ich weiß, du pendelst auch ganz viel nach München.
Ja.
Wie kam das?
Wochenweise. Das kam dadurch, Natascha ist meinetwegen nach Berlin gekommen.
Ja.
Und hat ihren Sohn mitgebracht, Benjamin. Der war damals knappe 6. Und nach 6 Jahren in Berlin wollte er dann auch mal gerne beim Papa sein, verständlicherweise. Mhm. Und sie hat dann wirklich Heldenmutter, die sie ist, schweren Herzens, aber ohne zu zögern gesagt, okay, mach das. Und das war für sie als Mutter nicht lebbar. Und wir haben uns dann deshalb ein zweites nach einiger Zeit, nach zu langer Zeit eigentlich, muss ich echt sagen. Also ich habe da auch leider gebremst, sage ich so im Nachhinein. Und haben wir uns dann ein zweites Standbein in München geschaffen. Und ja.
Für alle, die sich jetzt kurz fragen, wer ist denn Natascha?
Stimmt. Ich weiß ja, wer Natascha, ich weiß ja, wovon ich rede. Aber ich kann es jetzt auch nicht erklären. Also
ich glaube, Natascha Schaff ist auch eine großartige Geisler. Kollegin.
Geisler.
Aber steht es nicht auch bei...
Ja, in ihrem Ausweis schon, aber bei der Arbeit okay. Natascha Geisler.
Okay, Verzeihung.
Genau.
Gut.
Aber das ist ja echt schön, dass du auch das mit deinem Beruf schön vereinbaren kannst, dass du sowohl in München...
Ja, so haben wir uns ja kennengelernt.
Ah.
Wir haben uns ja bei der Arbeit... Wo lernt man schon jemanden kennen?
Okay.
Ja, und deshalb jetzt München. Jetzt mittlerweile ist Benjamin ist 20. Der kommt jetzt schon mittlerweile auch so ein bisschen gut alleine klar. Ist auch schon ausgezogen.
Naja,
aber 20, natürlich, das ist jetzt so geblieben. Also ich bin auch wahnsinnig gerne in München nach wie vor. Und wir pendeln notgedrungen, muss man mal sagen, wochenweise, weil es organisatorisch nicht anders geht. Wenn du 14-tägig unterwegs bist, dich kein Schwanz mehr anruft, weil keiner das Risiko eingehen will. Ja, wenn da jetzt was ist in der Zeit und wenn du wöchentlich pendelst, die meisten Produktionen gehen halt länger als eine Woche, dann bist du praktisch permanent verfügbar.
In 2 Städten.
In 2 Städten.
Mhm.
Und ja, und deshalb pendeln wir wöchentlich. Mhm. Das ist viel Bewegung.
Das glaube ich.
Ja.
Viele Kilometer.
Viele Kilometer, okay. Ja.
Fährst du meistens mit Auto runter?
Ja,
oder?
Fast immer.
Okay.
Ja.
Du fährst auch gerne Auto, ne?
Ich fahre gerne Auto, dann haben wir ja auch den Hund. Und ich bin also in Vorpandemiezeiten dann auch durchaus mal Zug gefahren, habe mich dann während der gesamten Pandemie in keinen Zug mehr reingetraut. Außer mal im Frühjahr dieses Jahres oder so um Himmelfahrt rum, da hat mich die Seuche dann mal erwischt. Und danach habe ich gedacht, also jetzt bin ich eigentlich wirklich safe. Da bin ich auch ein paar Mal Zug gefahren, war aber dann irgendwie auch doof, weil ich nie zurückkam. Hin hat immer geklappt und zurück immer irgendwo auf freier Strecke stehen geblieben. Und und durch den Hund, wenn man den dabei hat, dann geht das eh nicht mit dem Zug. Also im Prinzip mit dem Auto, ja.
Okay.
Ach, die Strecke, das stört mich auch nicht.
Was machst du in der Zeit? Hörst du Musik oder hörst du...
Ich höre Musik und ich höre auch mal so Wissenspodcasts zum Beispiel. Sowas. Und es gibt einen, höre ich gerade seit einiger Zeit, aber immer wieder mal, meistens Musik, einen Podcast über Serienmörder.
Welcher?
Der heißt, glaube ich, sogar Serienmörder.
Ah.
dann immer so zwei Teile, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand im viktorianischen England 1800 Knips, der dann da, weiß der Teufel, wie viele Leute um die Ecke gebracht hat.
Dann möchte ich dir einmal einen anderen noch empfehlen.
Okay.
Nämlich einen Freund, der uns auch geholfen hat und der auch die Idee des Podcasts mit ins Leben gerufen hat, ist der Philipp Fleiter. Der hat den Podcast Verbrechen von nebenan, der mittlerweile sogar seine eigene Sendung auf Sky hat.
Sie hat
seinen Podcast sogar auf die, also was heißt auf die Leinwand, aber auf die Mattscheibe gebracht.
Aber irgendwas klingelt da bei mir, weiß ich nicht.
Hast du bestimmt schon mal gesehen.
Ja, kann schon sein.
Auch gehört.
Ja.
Aber das nur am
Rande.
Das
klingt jetzt ein bisschen sehr blutrünstig, aber...
Das sind halt immer echte Fälle, ne? Also True Crime, was halt passiert ist. Und
genau.
Die werden halt sehr, sehr hochwertig aufgearbeitet und erzählt. Also für jeden, der Lust auf sowas hat, der kann da gerne mal reinhören. Nur mal so nebenbei. Ich glaube, es ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts.
Aber irgendwas, ich habe den Titel auf jeden Fall schon
mit Sicherheit.
Gehört. Mit
Sicherheit.
Genau, aber meistens höre ich halt Musik. Okay. Genau.
Bisschen Mucke.
Bisschen,
das geht gut. Telefonierst du beim Fahren auch viel oder eher weniger?
Bisschen, aber eigentlich eher weniger. Ich bin dann meist so in so einem Hyperfokus-Tunnelblick-Dings durch und.
Bist du dann wirklich schnell unterwegs oder eher so Suche?
Eher schnell. Also ich halte mich an sämtliche Tempolimits.
Natürlich.
Einfach, weil ich den Stress auch gar nicht brauche. Also ich bin in der gesamten Pendelei-Geschichte seit 6 Jahren einmal geblitzt worden. Und das war auch noch ein Fehler vom Amt, weil Schilderbrücke 120 war nicht an. Und die haben behauptet, ich hätte 120 fahren müssen. Und da haben sie mich dann geblitzt mit 196. Und ich sage, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Und dann habe ich geguckt, was das ist, so Schilderbrücke. Und dann war für mich klar, nee, das ist... Also ich übersehe keine Schilderbrücke. Ja, das war allerdings ein ziemlicher Stress da mit Verkehrsanwältin und Dings. Aber ansonsten eben, ich halte mich an alles und habe damit keinen Stress. Mir ist es wurscht. Ich fahre auch, weiß ich nicht, eine 12-Kilometer-Baustelle mit Tempo 60. Na und, Tempomat reingehängt, mir doch wurscht. Und dazwischen, wo man fahren darf, solange es noch geht, fahre ich dann halt schneller.
Ja, mal gucken.
Also aber auch nicht wie die Sau. Also es ist auch nicht mehr so wie früher.
Ja, davon gehe ich aus, dass du als vorausschauender Fahrer mit einer gewissen Expertise und Reife halt nicht mehr...
Vor allen Dingen habe ich keinen Bock, unterwegs zu tanken. Und wenn ich es nicht übertreibe, dann komme ich mit einer Tankfüllung durch und dann ist gut.
Ja, und vor allen Dingen diese Zeit, die du dann beim Tanken verlierst.
Absolut, es rechnet sich nicht.
Das macht keinen Sinn.
Nein, ganz genau, es rechnet sich definitiv nicht, außer dass du auch viel mehr Stress hast.
Ja.
Und mich darf auch jeder überholen. Auch bei freigegebenen Strecken, mir ist das völlig wurscht, ich habe da keinen Ehrgeiz.
Naja, gerade auch wenn man einen Hund im Auto hat oder so, dann
möchte ich ja selber auch gerne ankommen, aber mir ist es einfach wurscht.
Wie kam es denn eigentlich zu den... Harry Potter Produktion.
Da bist du jetzt natürlich. Ich wollte auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Entschuldige, Adam, dass ich dir da ins Wort falle, aber
dann nehme ich
Frank
zurück.
Hat. Nein, brauchst du nicht, überhaupt nicht,
zurück.
Überhaupt nicht. Aber um es kurz anzuteasern, für alle Harry Potter Fans, Frank hat die deutschen Fassungen gemacht.
Ja.
Von allen Harry Potter Filmen.
Buch und Regie.
Und ich glaube, ohne Quatsch, diese Filme sind die Filme, die am häufigsten in der Wiederholung bei uns zu Hause laufen. Meine Freundin ist ein riesen Harry Potter-Fan und
ich
kenne mittlerweile alle Stellen, auch wenn ich vorher nicht so ein großer Harry Potter-Fan war.
Ich bin auch ein riesen Harry Potter-Fan.
Das war logischerweise
so ein tolles Projekt, das war immer noch ganz besonders. Ist schon eigentlich richtig lange her, ne? Der erste Harry Potter-Film, der kam 2001 und das weiß ich deshalb so genau, weil ich in London war, um mir den Film anzusehen bei Warner, im Warner Hauptquartier in London. Und während ich Harry Potter geguckt habe, sind die Wahnsinnigen in New York in die Hochhäuser geflogen.
Ah, verrückt.
Ja.
Okay.
So habe ich den 11. September erlebt. Aber kam so raus aus Harry Potter und alle standen fassungslos vor den Monitoren. Und der Rückflug war auch echt doof an dem Tag.
Oh ja, das glaube ich dir.
Deshalb weiß ich also genau, wie lange das her ist. Ne?
Wahnsinn. Ich stand im Baumarkt.
Ich war beim Fitnessstudio.
Also beim Sport. Aber jeder weiß, wo er war.
Ja.
Was nie, als das passiert ist? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Nee, findet nicht statt.
Aber weißt du, dass es vielleicht mit Boris Blocksberg...
Du meinst, der ist da reingeflogen in die Hochhäuser?
Nein.
Jetzt kommen hier die Verschwörungstheorien. Gib den Autoren Futter.
Der war das. Weißt du, den haben sie vergrault und dann abgeschoben. Und der ist dann aus Frust nach New York geflogen. Nein, pass auf, mit den Harry Potter Filmen. Ich meine, als Regisseur musst du ja eine gewisse Kompetenz haben, ne? Und das mit der Zauberei über...
Boris Blocksberg konnte ja nicht hexen.
Ja, aber...
Das war doch genau das Problem.
Aber die Schwester war doch eine Hexe. Und konnte ja halt zaubern. Und dadurch hast du halt dann diese Kompetenz erlangt, weißt du, in deiner früheren Produktionszeit, in einer Zauberproduktion halt irgendwie mitgemacht zu haben. Und dadurch haben sie bestimmt auf dich gekommen. Haben gesagt so, der kennt sich mit Zaubern aus und... Zack, bumm.
Du hast doch gefragt, wie es dazu kam. Da hast du es gehört.
Ja.
Genau so war es nämlich. Die kamen auf mich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war Frank.
Blocksberg war, dankeschön. Ja. Nein, das waren wirklich ganz besondere Filme.
Ja, klar. Und ich meine, die sind ja natürlich auch super sauber gearbeitet. Und ich glaube auch, dass man da sagen kann, auch wenn das Original natürlich immer das Original bleibt, aber ich glaube, die Fassung, die herausgekommen ist in all seine Details und sowas, die sind so gut gemacht, durchdacht, gespielt. Da ist kein Ausfall bei.
Da gibt's keinen Ausfall. Wir auch sehr sorgfältig.
Das glaube ich.
Genau. Also das Einzige, was man wirklich sagen muss, wenn man jetzt das Original und die Fälschung vergleicht, das Einzige, was uns verloren geht, sind die Dialekte.
Mhm. Was schade ist, aber
natürlich
das
ist es schade, aber das liegt nun wirklich in der Natur der Sache. Also wenn Leute mal sagen, ja, das und das kann man nicht synchronisieren und so, stimmt in der Regel nicht. Man kann die meisten Sachen synchronisieren, aber es gibt eben Dinge, die man nicht übertragen kann.
Doch, es gibt einen Ausfall. Und zwar Homer Simpson hat mitgesprochen. Natürlich.
Gott hab ihn selig.
Natürlich, ja, Gott hab ihn selig. Natürlich kein Ausfall. Aber etwas, was als unbeteiligter Hörer sofort raussticht. Wo du sagst, warte mal.
Das ist doch Homer Simpson.
Das ist doch Homer Simpson. Was macht Homer Simpson in Harry Potter?
Lustig.
Ja, aber das ging mir so beim ersten Mal hören.
Verrückt, ja.
So, klar, gewisse Stimmen hast du dann irgendwann so im Ohr. Ich weiß nicht,
ja,
ob es jetzt nur eine Berufskrankheit ist oder ob es andere Kollegen gab, oder andere Hörer.
Na, ich glaube, das ist keine Berufskrankheit. Mhm. Also das kommt doch einfach drauf an, was für ein großer Simpsons-Fan du bist.
Mhm.
Also ist ja sowieso, manchmal haben Leute einen ganz persönlichen Bezug zu irgendwelchen Projekten oder Computerspielen, Filmen, weil die irgendwie in ihrem Leben vielleicht an einem entscheidenden Punkt dann gerade liefen oder weiß der Teufel. Also es passiert ja auch hin und wieder mal, dass ich gefragt werde von Leuten auf der Straße oder irgendwie an der Kasse oder so, machen Sie synchron? Wo ich immer denke, ist ja völlig irre, aber ja. Wenn du jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, irgendein Computerspiel zockst, ja, und hast immer diesen einen Charakter, den ich dann vielleicht zufällig gesprochen habe, na klar hast du die Stimme dann.
Hast du da einen Charakter, wo du sagst, in dem Spiel bin ich da immer drin?
Ich hab gar nicht viele Computerspiele gemacht, aber Overwatch zum Beispiel.
Sehr bekanntes Spiel.
Genau, und da gibt es Zenyatta. Das ist so ein Roboter-Mönch, Mönchs-Roboter-Dings, so. Den spreche ich. Was total angenehm ist, weil der immer bloß salbungsvoll irgendwelche Weisheiten von sich gibt. Also nur einmal war ich nicht einverstanden. Da sagte Zenyatta, da sag ich, geht's noch oder was? Wer spricht, weiß nicht. Wer weiß, spricht nicht. Dachte ich, du Arschloch, ich spreche und weiß trotzdem.
Manchmal muss man auch das Maul aufmachen,
so sieht's
wenn
nämlich,
man was weiß.
So sieht's nämlich aus. Genau, hab ich ein bisschen persönlich genommen. Aber so funktioniert Zenyatta, der also immer so sehr, sehr ruhig, was angenehm ist natürlich. Also im Gegensatz jetzt zu irgendwelchen Anime-Sachen würde dir dann die Seele aus dem Leib brüllen.
Aber du machst es noch, oder nicht?
Anime? Doch. Aber ich habe da jetzt immer Glück gehabt in letzter Zeit, also alle Anime-Sachen. Frag mich bitte nicht nach Titeln, weil ich so überhaupt nicht in der Szene drin bin. Aber ich habe zum Beispiel eine Anime-Serie, da gibt's einen Typen, den Schöpfer, der dann auch immer so einen Erzählertext und sowas macht und ansonsten auch mal so in so einer Kutte auftaucht und das auch angenehm ruhig. Ansonsten kann Anime deine Stimme schon richtig hart zerschießen, das muss man mal sagen.
Ja, strapazieren, so dass du sagst, einen Termin am Tag reicht und dann bitte nichts
mehr. Ja, und es spricht sich halt deshalb auch nicht schön, weil es nicht schön animiert ist. Du kannst nie was von Körperhaltungen abnehmen.
Mhm.
Du erkennst kaum Mundbewegungen, das heißt, du hast nie eine Orientierung, weißt du? Also wenn man jetzt Realfilm hat als Gegensatz und du hast ein richtig gut getextetes Buch, wo sämtliche Betonungsakzente zum Beispiel richtig so sitzen, wo sämtliche Handbewegungen letztendlich nachvollziehbar sind. Also wo der Text so rübergelegt wird, dass du sagst, ja genau, an der Stelle muss er die Handbewegung machen. Dann ist es super. Dann kannst du dich einfach nach der Körperhaltung, kann an der Körperhaltung orientieren und du weißt immer, wo du gerade bist. Du weißt, ja, okay, jetzt muss ich ein bisschen langsamer werden. Und wenn du jetzt da irgendwas hast, wo es bloß so klappert oder manchmal auch nicht mal bei Anime, du bist ja immer am Schwimmen.
Das stimmt.
Nicht schön.
Ja, das ist anstrengend.
Das ja, das ist einfach nicht schön.
Ja, musst dir ja immer was überlegen, musst ja trotzdem was spielen. Das soll ja nicht nur platt.
Naja, und dazu kommt, dass ich auch große Schwierigkeiten habe, weil es so anders ist, da überhaupt Emotionen rauszulesen. Also ansonsten, wenn man jetzt einen anderen Film hat, wo man teilweise genau hört, was der denkt und wo die Stimmung bricht und so. Und bei diesen Anime-Geschichten, da finde ich es echt schwierig. Mhm.
Ich meine, gut, du hast natürlich ein bisschen mehr Interpretationsspielraum vielleicht und kannst teilweise noch mehr dein eigenes Ding mit einbringen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt.
Kann ich jetzt
in zwei Richtungen gehen.
Ja, also mich persönlich erreicht das nicht. Ich finde die Ästhetik irgendwie ganz geil. Mhm. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn jetzt irgendwie so ein totaler Anime-Freak geiles Wandgemälde machen würde, irgendwie, das finde ich toll.
Du, ohne
Quatsch. Aber ich kann mit den Filmen nicht so viel anfangen.
Ich glaube, es gibt bei vielen Animes manchmal Standbilder, genauso wie bei
so Manga-Games. Total geil, ja, super schön.
Ja. Ey, wenn man sich die Sachen ausdrucken würde oder halt einen tollen Print davon machen würde, da kannst du dir ja wirklich die Wohnung mit vollpflastern. Ja,
total. Also die Ästhetik finde ich super, wenn es nicht gerade irgendwie um, weiß ich nicht, 12-jährige Mädchen mit ganz großen Augen und riesen Glocken geht, wo ich sage, was ist denn bei euch bitte kaputt? Also finde ich immer ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Also das ist auch eine Sache an Anime, die ich immer so ein bisschen suspekt finde, so dieses Frauenbild. Also entweder es sind totale Hexen und die sind sauböse, oder es sind irgendwelche glutäugigen Mädels mit Riesendudeln und irgendwie unschön.
Ja, ich finde, also dein Gedanke in Sachen Frauenbild absolut nachvollziehbar, weil ich habe auch...
Aber ich verstehe nicht so viel von Anime, also um Gottes Willen, bevor alle Anime-Fans mich schlachten. Das ist nur das, was mir immer so auffällt, dass ich das so ein bisschen... Ich finde diese Frauenästhetik, finde ich, teilweise etwas seltsam. Aber
wenn da jemand bei uns, falls wir da auf einem vollkommen falschen Dampfer sind und uns erhellen möchte oder Licht ins Dunkel, klar, schreibt uns gerne.
Ja, was es für einen Shitstorm gibt jetzt? Das musst du wahrscheinlich rausschneiden.
Wahrscheinlich. Naja, im Nachhinein meinst du denn die Folge wieder offline nehmen und dann nochmal re-uppen mit geschnittener Fassung
und so. Die fehlen uns dafür.
Naja.
Nein, und natürlich, ich weiß auch, dass es im Anime-Bereich natürlich auch Heldinnen gibt. Überhaupt keine Frage, aber von denen rede ich nicht, sondern ich rede eben von dieser Ästhetik, die ich teilweise so ein bisschen...
Wobei es bei uns Männern
ja
genauso ist.
Da kommen wir ja her.
Ja. Ich glaube, bei den Helden oder bei den Männern ist es ja genauso. Also, dass du halt, dass die eigentlich alle immer megamäßig gut gebaut sind. Überwiegend, würde ich sagen.
Na, wie wir.
Ja, natürlich, aber das ist ja...
Aber die sind dann eben auch nicht 12. Weißt du, das ist ja das, was mich so irritiert. Also so diese Kombination aus so ganz jung und diesen ganz fraulichen Sachen, das irritiert mich einfach.
Vielleicht sollten wir uns mal einen Anime-Experten ins Studio holen. Ich glaube, ich weiß auch schon...
Wir haben uns so viele Feinde gemacht, wir hätten nicht davon anfangen sollen.
Nein, pass auf. Die Sache ist ganz einfach zu klären. René, wir brauchen dich hier bald im Studio. René Dornclot macht ganz viel Anime.
Bei dem spreche ich ja den Schöpfer.
Naja, dann weißt du ja besser Bescheid als ich.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt noch hintrauen kann.
Naja, noch ist die Folge ja nicht ausgestrahlt. Aber dann ist
auch wieder wahr. Ich war ja gerade erst gestern da, vielleicht bin ich ja schon fertig.
Oh, aber egal wie, René, müssen wir einladen.
Nee, aber jetzt mal wirklich diese ganzen Fans. Also ich will da nicht die Komplexität dieser Anime-Welt. Wir kamen ja bloß von der Ästhetik.
Absolut.
Wir kamen von der Ästhetik, die ich an sich sehr gut finde, außer mit diesen, ich möchte nicht so ein kleines Mädchen mit einer riesen Oberweite an der Wand hängen haben. Wollen wir uns einfach darauf beschränken?
Gut, okay. Viele möchten das vielleicht auch. Es gibt, glaube ich, viele Menschen, die das gerne zu hängen haben.
Das finde ich auch insofern, in Ordnung, ist ja gezeichnet.
Das ist ja eine Geschmackssache.
Ja,
darauf absolut. Kann man sich ja immer...
Ja, ja, aber ich verstehe dich absolut. Ich habe nicht so viele Manga-Produktionen aufgenommen, aber ich war schon ein bisschen irritiert, wo ich dann die Bilder gesehen habe. Genau so, wie du die beschrieben hast, jüngere Mädchen, die dann halt mit riesen Oberweiten, dann kamen halt irgendwelche Dildo-ähnlichen Geschöpfe, die da halt irgendwie ja, dann auch vor sich hin vegetierten. Das
ist ein bisschen ungut,
ne?
Da
dachte ich mir so, was geht hier eigentlich ab? So, weißt du halt. Also ist es nicht meine Welt. Ich konnte dazu halt jetzt nichts Bewegendes für mich empfinden.
Und es geht überhaupt nicht darum, dass ich frauliche Formen oder auch die Darstellung von fraulichen Formen verwerflich finde. Im Gegenteil. Aber diese Kombination mit diesem Kindlichen zusammen finde ich halt irgendwie
befremdlich. Da gab es zum Beispiel eine Szene, wo sie putzt sich so die Zähne. Das sieht so aus, als ob sie da halt jetzt oral jemanden befriedigt.
So, und jetzt genau an dieser Stelle beenden wir jetzt das Thema. Jetzt kommen wir mal wieder zurück
zu den wichtigen Sachen.
Ist ja empörend.
Ja.
Oral B, sage ich nur. Oh, scheiße, das war jetzt Werbung, ne?
Ja, darfst du bei uns.
Aber wir von Oral und Zähneputzen, also das war jetzt explizit. Vielleicht können wir da jetzt ein bisschen was rausschlagen.
Das ist auch schon der Gedanke, ne? Wir hatten ja schon das FS erwähnt, ne? In jeder Folge ist ja meistens auch ein anderes.
Ja, FS, Oral B. Achtung, enthält bezahlte Werbung, hoffentlich bezahlte Werbung.
Ja, also noch nicht, aber...
unbezahlte Werbung.
Erst saufen und dann gegen den Mundgeruch mit Oral B ankämpfen.
Fritz Cola Zero.
Also unbezahlte Werbung ist ja das Blödeste überhaupt.
Okay, aber stimmt eigentlich. Aber ohne Quatsch mal, Fritz Cola, die wären eigentlich mal ein ganz cooler Sponsor, ne?
Du, ich habe nichts dagegen, wenn sie sich freiwillig dafür bewegt fühlen.
Ist das nicht eine Berliner Marke?
Nein, Hamburger.
Hamburger?
Glaube ich. Also ohne, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube,
du hast recht, ich glaube auch.
Ja, ich glaube, das ist eine Hamburger Firma.
Ja. Naja, ist auf jeden Fall ganz lecker und hat auch gute Umdrehungen, glaube ich, drin. Ne?
Ich will also diese Cola.
FSK 16 oder so.
So, enthält bezahlte Werbung. Okay, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren beim Auto.
Beim Auto?
Komm weg vom Auto.
Warte mal, da muss man ja mal sagen, da sind, Oskar und ich natürlich, absolut
so haben wir Brüder uns, im Geiste. So haben wir uns ja kennengelernt. Ich glaube, ich habe dich wahrgenommen, das erste Mal, eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich bin ja immer so ein, Tür auf und hallo, erstmal quatschen und erstmal gucken und dann im Nachhinein erfahre ich da meistens erst, mit wem ich gesprochen habe oder so. Wird dann einmal erklärt, hatte ich neulich mit Thomas Kretschmer, glaube ich, bin ich auf der Straße vom Auto, da saß ein Kollege neben mir und ich sehe auf der Straße neben mir ein tolles Auto und mache die Scheibe runter und ich sage, ey, schöner Wagen, was hat denn der und so und dachte, ich weiß nicht genau so,
was?
Ich habe den gestellt bekommen, den Wagen.
Ach so, okay.
Und so, ach so, alles klar, ja, umso besser für dich, ja, cool, ja, schönen Tag noch und so weiter und dann Scheibe hoch und dann ging es, ihr kanntet euch? Ich sage, wieso? Nee, das war doch Thomas Kretschmer. Ich sage, nee, ach so, der Schauspieler von hier, King Kong und alles so. Ich sage, jetzt wo du es sagst, ja stimmt, in Glorious Bastards und so. Ja, genau der. Keine Ahnung, wusste ich, ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Nächstes Gespräch an der Tankstelle. Meine Freundin hat mich fast gelüncht. Auch so ein Typ mit so einem geilen Mercedes und den halt angequatscht und ist auch schöner Wagen und wo geht's hin? Ja, hier Leipzig Talkshow und so. Ich sage, ah, cool. Das heißt, du bist zu Fußball oder was? Und so. Nee, ich bin Musiker. Ich so, ah, cool. Wie heißt du? Vincent. Vincent Weiß. Ich so, okay, alles klar. Sorry, sei mir nicht böse. Ich bin nicht so in der Szene drin. Ich so, alles gut, gar kein Ding. Ich sag, wahrscheinlich komme ich jetzt nach Hause und dann sagt meine Freundin, ja, hier, kennst du nicht. Ja, und genauso war es halt auch. Aber auch, liebe Grüße an Vincent Weiß, ein super cooler, auf dem Boden gebliebener Typ, mit dem man sich einfach mal entspannt über Autos unterhalten
kann. Ich glaube, es gibt Leute, die sind richtig beleidigt, wenn du sie nicht erkennst.
Ja, aber ja, ist mir bis jetzt noch nicht passiert, glaube ich. Ist mir nicht passiert. Aber so, weißt du, und so, glaube ich, um den Bogen wieder zu schließen, haben wir uns auch damals kennengelernt, weil dein Auto einfach mir so ins, wie soll ich sagen, in die Augen gestochen ist. Und
das kleine Grüne?
Das kleine Grüne, genau. Ja. Das kleine grüne Auto war beziehungsweise ist so ein schönes Fahrzeug, dass wir darüber, glaube ich, das erste Mal ins Gespräch gekommen sind. Und
ich sage immer, meine längste Liebesbeziehung.
Ja? Wie lange hast du den schon?
Seit 1998, da habe ich ihn kennengelernt damals. Seitdem sind wir zusammen.
Und das ist doch nachhaltig, oder? Das ist doch nachhaltig.
Ja.
Wenn man sagt, man kauft sich sowas und man fährt sowas wirklich.
Ja, ich auch immer. Im Augenblick macht das Schwierigkeiten, darüber möchte ich nicht sprechen.
Okay.
Ja.
Das heißt, den hast du nicht bei dir im Wohnzimmer, an dem du schraubst, sondern...
Das wäre schon cool. Den hätte ich wahnsinnig gerne im Wohnzimmer.
Ist das auch dein Traum? Ich habe immer gesagt, das wäre mein Traum. Zum einen, pass auf, rauf auf die Rampe, rein ins Haus, auf eine Drehscheibe, die sich dann halt dreht, ja, dass man halt auch gleich wieder so rausfahren kann, nach vorne, und aber auch an den Seiten Abläufe hat, sodass man das Auto halt drinnen in Ruhe waschen kann.
Ach, oder halt dran schrauben. Ich habe schon weitergedacht als ich. Also ich habe schon so gedacht, so ein Haus mit einer schönen Werkstatt, so auch so fürs Motorrad, weißt du, mit so einer kleinen Bühne, wo man so ein Moped so drauf, mehr in die richtige Höhe. Mhm. Ein schönes, es müsste dann ein Ledersofa sein. Ich stehe sonst nicht auf Ledersofas, aber in so einer Werkstatt müsste ein Ledersofa, ein Getränkekühlschrank.
Ja.
Und dann da sitzen auf dem...
Was ist drinnen im Getränkekühlschrank? Für dich?
Naja, da ist auf jeden Fall so Cola Zero drin.
Ja.
Und es wäre dann auch ein bisschen Bier drin.
Okay.
Bayerisches Bier.
Alles klar.
Augustiner.
Okay. Ja. Gut.
Ja. Und genau. Und dann da so sitzen. Eine vernünftige Anlage bräuchte man natürlich auch noch.
Natürlich.
Und dann da sitzen und gucken und überlegen, wie könnte ich das lösen oder wie habe ich das gelöst, so das. Mhm. Das würde mir total gefallen.
Das heißt, du schraubst aber auch gerne selber.
Naja, also ich bin ja ein Dilettant, also ich hab ja nichts gelernt. Also ich.
Hast du es in die Wiege gelegt bekommen?
Ja, vielleicht so ein bisschen. Also auf jeden Fall verändere ich Dinge an Fahrzeugen gerne. Ich kann nichts so lassen, wie es ist.
Okay.
Es ist nicht serienmäßig.
Okay.
Ich muss immer irgendwas machen, erst dann ist es meins. Und ich habe auch teilweise mehr Freude daran, also jetzt zum Beispiel bei Motorrädern, bei Autos bin ich ja eh immer irre langlebig. Etwas zu verändern und wieder, also was Schönes aus dem, was ich habe, noch zu machen oder was noch Schöneres, als mir was Neues zu kaufen.
Also etwas zu restaurieren.
Also ja, ich muss nicht alle 2 Jahre ein neues Auto haben, zum Beispiel, oder ein neues Motorrad, sondern das, was ich dann habe, beim neuesten Motorrad sozusagen, das ist jetzt 3 Jahre alt, da kam dann irgendwie, das habe ich dann auch mal finanzieren lassen, weil ich keinen Bock hatte, das bar zu bezahlen. Und dann kam jetzt letztens so Finanzierung abgeschlossen und schrieb die Bank, naja, und sicher denken Sie schon über den Kauf eines Neufahrzeuges nach. Und ich,
nee. Nein.
Ich habe ein anderes Moped, das habe ich jetzt seit 13 Jahren. Da baue ich ständig dran rum. Das wird immer geiler. Ich denke nicht nach 3 Jahren über den Neukauf eines Fahrzeuges nach. Nee. Danke der Nachfrage, aber nein.
Das heißt, du fährst offensichtlich sowohl Auto als auch Motorrad. Hast du mal beim Motorrad schlimmere Stürze oder Unfälle gehabt? Oder bist du bisher
haben
immer
wir Holz hier irgendwo? Das ist scheiße, oder?
Ich glaube, du nimmst doch einfach
das Pult. Auch nicht das Pult! Ich habe es geschafft. Ich fahre seit, also wenn man jetzt meine Zeit als mit 16 angefangen, mit 1, Klasse 1b hieß das damals noch, liebe Kinder, Geschichten aus dem alten Berlin, 1981 gemacht. Also letztes Jahr war ich 40 Jahre ohne zu stürzen unterwegs. Boah. Unfallfrei kann ich nicht sagen. Einmal ist mir einer beim Stoppschild hinten reingesemmelt. Einmal war ich auch selber mit Schuld. Da wollte ich an einem Stau vorbei und dem einen Autofahrer hat es zu lange gedauert, der ist dann ausgeschert aus dem Stau, so kurz vor mir, dass ich einfach so von dem so wie so eine Billardkugel, der war ja noch nicht weit draußen, dann hätte ich ja bremsen können. Der hat ja gerade, als ich direkt neben ihm war, meinte er, er müsste jetzt raus.
Hat dich umgelenkt sozusagen.
Er hat mich umgelenkt, ja. Genau. Was aber auch kein Problem war, denn Gegenverkehr kam nicht, sonst wäre ich nicht vorbeigefahren und er nicht rausgefahren. Also so, das waren meine einzigen beiden Unfälle, die ich hatte. Beide Mal bin ich draufgeblieben. Und ja, ich bin auch viel mit dem Moped unterwegs, also an Gelegenheit mangelt es nicht. Ich habe einfach auch immer viel Glück gehabt und ich übertreibe es nicht.
Mhm. Das ist auch so ein kleiner Schlüssel zum Erfolg vielleicht immer nochmal.
Ja, aber es ist natürlich auch viel Glück dabei, muss man auch sagen. Es gab natürlich Situationen.
Ohne Ende.
Naja, ohne Ende nicht, aber natürlich gibt es immer welche. Man hat ja manchmal auch einfach Glück. Krass. Ich hatte zum Beispiel gestern Glück, da bin ich nach Hause gekommen und bin in die Tiefgarage gefahren und bin mit dem Auto gekommen und man muss immer recht lange vor diesem elektrischen Tor warten, weil es irgendwie mit der Geschwindigkeit des Kontinentaldrifts sich öffnet. Also denkst du mal, kannst eine große Inspektion machen in der Zeit, bis das Ding offen ist. Na gut, ich also reingefahren, runter und irgendwie den Hund rausgeholt und Dings und bin rausgelaufen aus der Ausfahrt und da lag direkt in der Auffahrt ein nicht ganz kleiner Ast, der vom Baum abgebrochen ist, genau da an der Stelle runtergefallen ist. Also eine Minute früher und ich hätte ihn auf dem Auto gehabt, eine Minute später und ich hätte ihn auf dem Kopf gehabt oder auf dem Hund. Da habe ich richtig Suppe gehabt.
Das glaube ich.
Und das ist ganz lustig. Und ich behaupte ja immer, ja, ich bin überhaupt kein spiritueller Mensch und so. Und ich bin auch tatsächlich überhaupt kein bisschen religiös und auch kein bisschen esoterisch angehaucht. Also ich würde mich als nicht spirituellen Menschen bezeichnen. Aber ich bedanke mich immer bei meinen Schutzengeln.
Sie ist völlig bescheuert, ja? Du, jeden Tag, was sagte ein Kollege neulich mal? Jeden Tag 2 Minuten Demut.
Ja, aber es ist so wie die Leute, die sagen, nee, ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück, weißt du, so, also ich sage es, ich bin nicht spirituell, aber ich bedanke mich laut bei meinen, bei meinen Schutzengeln. Ja. Wenn es Gelegenheit dazu gibt, sage ich, ey, danke, super gemacht, Bombe.
Aber manchmal
ist es so. Schöne Arbeit.
Manchmal ist es so. Ich meine, ich bin auch nicht religiös und, wie du sagst, halt irgendwie auch nicht so esoterisch unterwegs. Aber es geschehen dann halt irgendwie so Momente, wo du dann sagst, ein Glück.
Ja, aber ich fühle mich dann, verpflichtet, mich bei denen zu bedanken für ihre hervorragende Arbeit. Und da denke ich, was ist denn bei mir im Kopf nicht in Ordnung? Weißt du, also so, nicht an Gott glauben, aber an Schutzengel. Was?
Ja. Das Universum meint es gut mit dir.
Ja, es muss ja irgendwie funktionieren, offensichtlich.
Also ich habe ja zum Beispiel auch keine Angst zu sagen, dass ich nicht an Gott glaube, weil ich es einfach nicht tue. Ich urteile da nicht. Also ich finde, wenn jemand im Glauben Trost oder eine Führung für sein Leben findet, dann ist das toll. Oder auch eine moralische Instanz. So, das ist doch ganz, ganz toll. Wunderbar. Also für mich funktioniert das nicht, aber komischerweise da bei den Schutzengeln, da hakt es dann aus bei mir.
Gut. Naja, aber wie gesagt, das scheint ja offensichtlich zu funktionieren. Und dir geht's damit gut. Und es funktioniert, also es passiert halt.
Und toi, toi, toi. Über 40 Jahre nicht gestürzt, genau. Ja.
Okay.
Danke nochmal an der Stelle.
Das kann, an den Schutzengel, genau. Das kann ja, weiß Gott nicht, da sind wir wieder beim Glauben, nicht jeder von sich behaupten, der gerade auch in Berlin Motorrad fährt oder in Großstädten Motorrad unterwegs ist.
Natürlich nicht, aber also, wenn ich manche Leute auch sehe, wie die fahren, da.
Aber gut, das hast du ja auch sowohl im Auto als auch auf dem Motorrad. Also,
naja, bloß auf dem Motorrad muss man einfach nochmal defensiver sein.
Für sich selber, ja.
Natürlich, klar.
Ja. Nee, Motorrad wäre nichts für mich. Also da hätte ich zu viel Angst um meine Gesundheit.
Ach.
Ja.
Nein.
Ist geil. Nein, weil ich erwische mich immer wieder so, weißt du, halt in Situationen, wo ich dann sage, ach komm, drück nochmal auf Gas.
Ehrlich, weißt du, du bist das.
Ja. Was glaubst du, weshalb du heute auf der Autobahn warten musstest?
Ja, genau.
Ich bin noch schnell vor dir ins Studio gehetzt.
Nee, also das ist ja bei mir vielleicht wirklich eine Altersfrage, aber ich habe mir das abgewöhnt. Also ich war früher auch zügiger unterwegs. Ich bin heute völlig grundentspannt.
Solange man es nicht vergisst. Ne? Ich meine, gerade als Vater von Söhnen.
Auch von Töchtern.
Oder auch von Töchtern gibt es ja wahrscheinlich die ein oder andere Situation, wo man sich dann, ich meine, also als Vater in den Söhnen wiederkennt, vielleicht auch in den Töchtern, wer weiß. Aber bei so einen Sachen, wo man sagt, ja, ich war früher da genauso unterwegs. Und
ich sehe ja die Unterschiede zu früher.
Inwiefern?
Bei mir jetzt so,
so also
was das angeht, was so Geduld angeht. Also jetzt nicht so generell Geduld, aber jetzt hier so im Straßenverkehr, das ist mir heute alles wurscht.
Richtig so. Man braucht ja auch einen langen Atem und viel Ruhe.
Ja, auf jeden Fall.
Derzeit. Das geht ja gar nicht
anders. Ja, das ist wirklich
wahr. Ja. Ja, mein Lieber, sagen wir mal so, es gibt, glaube ich, noch 1000 Sachen, über die wir reden können. Fachlich gibt es bestimmt auch noch ganz viele. Ich meine, guck mal, allein wenn ich jetzt an Sense8 denke, da hast du ja auch mitgesprochen.
Ja, stimmt.
Und zwar eine wichtige Figur.
Ja, ja.
Und ich glaube auch eine Serie, die eine große, große Fangemeinde hat.
Die abgefahren war, die was
Neues probiert hat.
Ja.
Die großartig mit Sexualität umgeht.
Ja,
war
eigentlich ihrer Zeit ein paar Jahre voraus.
Ja. Ja. Diese Netflix
muss man mal sagen. Genau. Ja, genau. Das war wirklich toll, ja.
Ja. Also abgesehen davon und abgesehen, ich meine, du hast ja nun wirklich auch einige Feststimmen. Das wollte ich dich noch fragen.
Ja,
du sprichst nicht Ralph Fiennes, sondern
Joseph Fiennes. Den kleinen Bruder.
Und Fiennes ist aber richtig ausgesprochen, ja?
Ich glaube schon, ja.
Okay, weil es ist ja Fienne,
würde man
sagen, ne? Also französischer Herkunft.
Genau, wahrscheinlich, ja. Ja, Fiennes sprechen die sich.
Okay.
Genau.
Ja gut, den hast du, Ethan Hawke hast du.
Ethan Hawke ist auch, den spreche ich so unfassbar gerne.
Du bist ja auch mit dem schon wirklich lange verheiratet, mehr oder weniger, ne? Also beruflich gesehen.
Ja, ist ganz lustig. Das Lustige ist aber auch, wie man sich, wenn man so ein Synchrontierchen ist wie ich, wie man dann plötzlich, ohne dass ich jetzt bewusst versuche, den nachzuahmen, egal jetzt mal, wen jetzt, also wenn ich irgendwas höre, wie man irgendwie fast im Autopilot-Modus dann irgendwie sich auf diese Frequenzen eingroovt, ohne jetzt was groß zu produzieren oder so.
Bei der Arbeit meinst du?
Ja, also, bei der Arbeit.
Wenn du diesen Charakter siehst, was das in dir bewirkt, hervorruft.
Ja, es ist einfach da, weiß ich nicht, also zum Beispiel Disney Channel ist das, genau, Marvel und so, ne? Da gab's ja dann die Serie,
du meinst WandaVision?
Genau, WandaVision.
Wo du
Vision total geil, wo ich Vision gesprochen habe. Und das war ja nun sehr komödiantisch und toll. Der ist übrigens auch, Paul Bettany ist ein Knaller, muss man mal sagen. Also das war ganz, ganz toll so. Und dann kam die Serie Moon Knight, auch aus dem Marvel-Universum. Und da tauchte eben als großer Bösewicht oder so, als zumindest düstere Figur eben Ethan Hawke auf. Und wo es dann eben hieß, ja, und das machen die natürlich nicht gerne, wenn in ein und demselben Universum jemand zwei Rollen spricht. Und ich durfte es dann aber, Gott sei Dank, da war ich total froh, da wäre ich sehr traurig gewesen tatsächlich. Aber es ist so unterschiedlich und ich glaube, ich klinge da auch sehr, sehr unterschiedlich, dass sich das auch nicht im Weg ist, ne, weil die so anders waren, diese Rollen.
Das kriegen, glaube ich, auch viele Fans erstmal gar nicht mit.
Nein, das ist ja, weißt du, und das ist genau der Punkt, die sollen es ja nicht mitkriegen. Wir haben unseren Job dann gut gemacht, wenn niemand merkt, dass wir da waren und dass es uns gibt. Und das ist das Komische an diesem Job, aber das ist letztendlich das große Ziel. Ja, natürlich. Also für mich ist das größte Lob, wenn jemand sagt, Mensch du, ey, ich habe dich da neulich gehört und so, ich habe dich überhaupt nicht erkannt. Das ist der Punkt, wo ich sage, ja geil. Dann habe ich es gut gemacht.
Ja, da ist weißt dann halt du, die Illusion gelungen, ne?
Ja, und ich meine, wenn es jetzt so ist, mich würde jeder nach den ersten zwei Wörtern erkennen, dann würde irgendwas schieflaufen. Das heißt ja, ich würde immer gleich klingen. Weißt du, also insofern, und das ist halt das Tolle an dem Beruf. Man kann so viele verschiedene Sachen bedienen, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe. Und wie gesagt, wenn mich jemand nicht erkennt, ist das Allerbeste.
Frank, dem kann ich nichts hinzufügen. Und trotzdem ich noch so viele Fragen hätte und noch so viele Themen, finde ich...
Dass wir eine 8-Stunden-Folge jetzt schon haben.
Dass das, was du gerade gesagt hast, so schön formuliert hast, ein so grandioses Schlusswort ist, mit dem ich unsere Hörer und Hörerinnen eigentlich gerne entlassen würde.
Das machst du.
Frank, danke schön,
dass du bei uns warst. Ich danke euch. Es war mir eine große Freude. Ich habe echt viel Spaß gehabt. Sehr, sehr geil.
Vielleicht führen wir ja unser Gespräch auch nochmal fort.
Ach, das würde gehen?
Wenn du dazu Lust hast.
Dann verzetteln wir uns bestimmt wieder irgendwie.
Ja, dann dürfen wir uns ja verzetteln.
Ach so, heute hätten wir gar nicht... Fuck. Was haben wir geredet über Tempolimits, über Manga und Dings und Bums und haben eigentlich die wichtigen Sachen, lassen wir das.
Harry Potter wolltest du ja nicht erzählen.
Da gab's ja nichts zu erzählen. Die haben mich einfach geholt dafür, weil sie meine Arbeit mögen. Da gab's kein Geheimnis.
Schön. Nein, alles gut. Danke dir, dass du uns...
Ja, ich danke euch. Es war vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein großes Vergnügen.
Die Zeit verging wie im Flug. Dicker Drücker, Frank, auf Wiederhören.
Ganz dicker Drücker zurück. Macht's gut. Ciao, tschüss, Jungs.
Auf Wiederhören.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.